Die Sonne scheint, der Frühling kommt. Ihr merkt das doch auch schon, oder? Ihr merkt das schon, oder? Es wird früh hell. Wir sind früh dran mit Aufzeichnungen. Wir haben weiterhin ausschließlich Frauen zu Gast bei uns und wir haben heute ein richtiges Aufregerthema im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, worüber willst du dich heute aufregen? Such dir was aus.
Ja. Bluthochdruck ist auf jeden Fall schon da.
Bezahlen, um im Wald laufen zu können. Hey, das ist nachher unser Thema mit Caro Hingst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen hattet oder nicht, aber also da kann man schon Puls kriegen, allein vom Zuhören. Und es ist spannend, es ist sehr, sehr spannend.
Ja, das ist was ich in der Form bislang noch nicht mitbekommen habe. Vielleicht gab es das schon mal, aber auf jeden Fall ist es nicht in den Medien natürlich dann so durchgegangen. Also von, ich glaube, es war irgendwie bei Sat.1 drin, Tagesschau und so weiter. Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, vor allem auch vielleicht zu ergründen, was da die Motivation des Forstamtes dahinter ist. Aber ja, zukünftig fürs im Wald Sporteln bezahlen ist auf jeden Fall mal ein spannender, innovativer Ansatz. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht, aber das, da werden wir uns später alle, glaube ich, zusammen noch ein bisschen drüber aufregen. Wettertechnisch muss ich sagen, ich war gerade noch mal kurz oben, weil wir haben natürlich unser Interview mit der Caro schon aufgezeichnet. Die musste nämlich ja dann direkt weiter in ihren nächsten Sportkurs. Das heißt, ich hatte jetzt noch mal die Gelegenheit, mir ein frisches Glas Wasser zu holen. Und mit dem Blick aus dem Fenster, sag ich mal so, es ist fast wie in Köln. Also wir haben Plus gerade, das kann man schon mal festhalten, 2 Grad Plus ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber heute ist es wirklich ein Regentag, ein sehr grauer Regentag, wie er im Buche steht. Es schüttet draußen, das Wasser steht auf der Straße und seit heute Aufstehen bis jetzt ist das durchgehend der Fall. Ich weiß nicht, ob sich das heute nochmal ändern wird, auf jeden Fall so mit einem Blick draußen denkt man sich, heute möchte man eigentlich nicht vor die Tür gehen, wirklich.
Also hier war jetzt für die Tage bis Freitag eigentlich grau angesagt. Die Sonne scheint, es ist so leicht bläulich und es ist eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Es hat schon so einen Hauch von Frühling, deshalb habe ich das eben gesagt. Und am Wochenende soll es halt erst schön werden. Das ist wahrscheinlich dann schon wieder kurz und mit Delial, also keine Ahnung. Wenn das der graue Tag so ist, dass die Sonne schon scheint bei uns, dann ist am Wochenende eigentlich schon Sonnenbrandgefahr normalerweise im Februar. Klar, was soll sonst sein im Februar?
Ja.
Ey, für alle, ja, die schon wieder Bock haben, wegzufahren, weil das Wetter so schön ist, wie bei Philipp, wir haben eine geile Idee für euch. Ja, ihr habt das vielleicht schon gesehen und wenn ihr es nicht gesehen habt, jetzt wisst ihr es und jetzt könnt ihr in die Planung einsteigen. Wir wollen zusammen mit euch eine kleine Reise machen. Wir wollen gemeinsam mit euch auf den Berg. Wir wollen gemeinsam euch bei einem kleinen Stadion-Event quälen. Nee, fordern, herausfordern.
Genau.
Ja, jedenfalls wollen wir ein Camp zusammen mit euch machen. Ja, und wir haben Bock darauf und wir haben ein sehr, sehr schönes Angebot zusammen gebastelt in den letzten Wochen. War viel Gehirnschmalz drin und viel Orga und so weiter, aber es wird, glaube ich, ganz cool.
Ja, also wir hatten ja letztes Jahr quasi die Bestzeit-Podcast-Laufcamp-Premiere. Das war ja in Frankfurt. Da hatten wir auch viel Freude. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir würden das gerne natürlich versuchen, auch in diesem Jahr wieder möglich zu machen. Vielleicht auch ein bisschen anderes Setup, damit das ein bisschen abwechslungsreich ist. Und Berge finden wir natürlich toll. Deswegen haben wir uns Richtung Allgäu orientiert. Und ja, uns ist natürlich bewusst, es ist echt schwer, das irgendwie geografisch so zu lösen, dass es für alle irgendwie erreichbar ist. Natürlich ist nicht aus der Welt, aber natürlich auch klar für Leute, die jetzt aus dem höheren Norden kommen, bisschen weitere Anreise. Nichtsdestotrotz ist es natürlich da dann auch sehr schön. Und wir sind sogar noch ein bisschen zeitlich ein bisschen nach hinten gegangen. Wir hatten ja letztes Mal Pfingsten, das Laufwochenende in Frankfurt. Jetzt sind wir am 19. Juni bis 23. Juni, haben uns jetzt mal ausgepickt. Da kann es ja schon wirklich sehr, sehr schön sein. Und es wird, glaube ich, ein sehr abwechslungsreiches Programm mit allen Facetten, die man läuferisch und drumherum abdecken kann, mit dazu machen kann. Insofern, ja, also würde uns natürlich freuen, wenn ihr euch dafür anmeldet. Wir haben gesagt, wir werden da auf jeden Fall irgendwo ein Limit machen, einfach weil wir es ja trotzdem noch persönlich halten wollen. Also ich glaube, 30 wäre so unser selbstdefinierter Teilnehmerstopp, sage ich jetzt mal, weil sonst ist es, glaube ich, ja, nicht mehr handelbar. Und wir wollen ja auch euch kennenlernen oder diejenigen, die wir schon kennenlernen durften, auch gerne Zeit haben, euch da wiederzusehen. Insofern, genau, first come, first serve. Wir haben natürlich auch gesagt, wenn gar keiner Bock drauf hat, dann werden wir es vielleicht auch nicht machen. Das heißt, wir würden dann schon irgendwie 4-6 Wochen vorher da nochmal gucken, wie so die Anmeldezahlen aussehen. Weil sich das natürlich dann auch irgendwo rechnen muss. Es sind ja auch ein paar Fixkosten mit verbunden, was Hotel und so weiter drumherum anbelangt. Schaut das gerne an. Wir machen das wieder zusammen mit unserem Partner Pro Training Tours bzw. Project 808. Die kommen ja aus dem Allgäu, die sind dort bestens ortskundig und haben uns da auch sehr, sehr gute Tipps gegeben und uns gut beraten, was die Gestaltung anbelangt bzw. auch das Rahmenprogramm. Wenn ihr Fragen habt, schreibt denen auch gerne jederzeit. Die beantworten da gerne alles. Und ansonsten in den Shownotes werdet ihr den Link finden. Ich nenne ihn aber auch einmal protrainingtours.de/bestzeit. Da findet ihr alle Infos und auch die Buchungsmöglichkeiten hinterlegt. Ich habe eine Zuschauerzuschrift bekommen, gestern oder vorgestern, glaube ich. Da ging es um unseren Partner der letzten Folge, um Aware, also wo wir über Blutbilder und die sehr niederschwelligen Möglichkeiten gesprochen haben, die diese App hier deutschlandweit inzwischen anbietet. Da ist scheinbar so, ich meine, wahrscheinlich hören die meisten mit Spotify oder vielleicht auch Apple Podcasts. Es gibt aber auch Leute, die hören scheinbar unseren Podcast auf Amazon Music, auch vollkommen legitim. Da habe ich jetzt nur erfahren, scheinbar werden da Shownotes gar nicht angezeigt. Also dann ist es vielleicht vor dem Hintergrund wirklich gut, wenn wir manchmal die Links nochmal vorlesen oder auch die Codes, wenn es welche gibt. In dem Fall jetzt hier fürs Laufcamp, sage ich jetzt nochmal kurz dazu. Es ist protrainingtours.de/bestzeit. Und für all diejenigen, die Zugriff haben in der Folge auf die Shownotes, könnt ihr natürlich auch einfach draufklicken und dann kommt ihr dort auf die entsprechende Landingpage.
Ja, also wo wir schon bei Nacharbeiten und Nachjustieren der letzten Folge sind, ja, ich bin sehr glücklich, dass wirklich sehr viele Leute sich diese Langzeitreportage zu Annalena Baerbock nochmal angeschaut haben und natürlich auch genau zugehört haben. Ich habe das ein bisschen missverständlich formuliert oder nicht ganz korrekt formuliert. Ist egal. Habe ich jedenfalls einen kleinen Dreher drin gehabt, ja. Die Kollegin Außenministerin, die sie nämlich ist, ist in 4 Monaten 440 Kilometer gelaufen. Also nicht in einem Monat 400 Kilometer, sondern in 4 Monaten 440 Kilometer. Kurz runtergerechnet, finde ich immer noch eine stattliche Leistung. Also das sind 3x5 und 1x10 Kilometer in der Woche. Schaffe ich nicht, derzeit sowieso nicht, leider. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist schon ein sehr, 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 sehr gutes Training. Auf der Basis kann man eine Menge machen. Und ich finde das beachtlich, dass man das hinkriegt. Gestern habe ich gelesen, dass Olaf Scholz rudert und auch joggt. Das sind alles so unbekannte Geschichten. Ja, die kommen ja jetzt so kurz vor der Wahl nochmal raus. Ja, da werden so, dann wird dann versucht, dass man irgendwie so menschliche Gebilde plötzlich wahrnimmt hinter den Politikerfassaden. Das ist ganz spannend. Egal wie, Leute, Philipp und ich haben es schon getan, macht's auch, ja, geht wählen, ja, geht auf jeden Fall wählen.
Unbedingt.
Und bitte denkt dran, Rechte oder Rechtsradikale wollen nicht unsere Demokratie und die wollen auch nichts Gutes für euch. Die wollen, dass Dinge schlechter werden und in ihrem Sinne Sachen bestimmen und über unser Leben herrschen. Das ist keine gute Idee in unserer Gesellschaft, in der es uns im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt extrem gut geht. Ja, also bitte, geht zur Wahl, das ist das Wichtigste. Ja. In vielen Ländern kann man gar nicht wählen, so geht es nämlich schon mal los. Ne?
Ja, also das ist ein Privileg. Ich meine, ich habe ja sogar Politikwissenschaft studiert, bevor ich dann irgendwann mal Richtung Profisport abgebogen bin, war da auch immer schon interessiert und man nimmt natürlich hier vieles, wenn man hier so aufwächst, als selbstverständlich hin. Trotzdem ist das eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die politischen Geschicke in diesem Land. Und ja, deswegen wählen gehen. Wie gesagt, Ralf hat schon gesagt, extremistische Parteien versteht sich, glaube ich, von selber, dass man die nicht wählt. Aber was ihr wählt, ist natürlich, das soll jeder wählen, worauf er sich was ihn abholt, das ist vollkommen legitim. Da muss man auch nicht immer zwingend alles einer Meinung sein. Aber wählen ist wichtig. Und ich habe das schon gemacht per Briefwahl, relativ komfortabel, mache ich eigentlich seit Jahren schon, muss ich sagen. Nicht, weil ich glaube, das Einzige war, die Landtagswahl zuletzt oder so, die bin ich mal wirklich wieder zur Wahlurne gegangen. Aber ansonsten ist es ja auch wirklich entspannt. Ich habe nur gehört, es ist scheinbar echt Bundesland abhängig ein bisschen unterschiedlich mit der Zustellung gewesen. Ich glaube, wir waren in Bayern doch relativ früh dran mit dem Zustellen der Wahlunterlagen. Das war jetzt bei manchen anderen wohl ein bisschen verzögerter. Aber anyway.
Es kommt ja auch immer darauf an, wann du dann
auch beantragst,
den Antrag abgegeben hast. Ich habe tatsächlich nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo hingegangen bin. Ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen sollte. Ich müsste erstmal gucken, wo überhaupt das Wahllokal ist.
Ja, als wir jetzt hier hergezogen sind, das ist ja auch schon 2 Jahre her in die Gegend, wo wir jetzt leben, da habe ich auch gesagt, ich will einfach auch mal die Grundschule sehen.
Ist ja noch wir haben mal einmal voraus. Die Gelegenheit bei der Wahl. Genau. Ja.
Dachte mir so, ich kenne mich hier noch gar nicht so gut aus. Jetzt komm, ich wähle mal wieder klassisch an der Wahlurne und dann kann ich mir mal das anschauen, wie das da alles so ist. Aber nee, ansonsten auch mit Terminen bei uns und so weiter ist es ja manchmal dann schon sinnvoll, das im Vorfeld schon gemacht zu haben.
Ja, ich bin auch immer noch wahnsinnig stolz, also sowieso, aber in der Hinsicht besonders stolz, weil meine Große ja schon seit Jahren Wahlhelferin ist. Ja, und cool, inzwischen soweit ist, weil sie schon eine gewisse Erfahrung hat, dass sie dann da Schriftführerin ihres Wahllokals ist. Und die hat dann halt auch einen Ehrgeiz. Ja, sie will nicht nur exaktest abgeschlossen haben, sondern auch die Erste sein, die das dann im städtischen Wahlamt abgibt. Cool. Ja, also ne, so ein kleiner sportlicher Ehrgeiz, der sie da treibt, ja. Die junge Dame ist 22 und macht es jetzt, glaube ich, zum 5. Mal. Also das sind halt auch Dinge, ja, das da kriegt man ein paar Euro für, aber das ist Einsetzen auch für was Gutes in unserer Demokratie, wenn man so eine Wahl ermöglicht. Also das ist auch schon ganz cool. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Ne? Wäre ich ehrlich gesagt nie drauf gekommen, dass ich selber mich da hinsetze oder jetzt als junger Erwachsener oder als Jugendlicher da hingehe und sage, okay, ich will mich da einsetzen und möchte hier Wahlhelfer werden, wäre ich nie drauf gekommen.
Ja, nein, sowas ist absolut, absolut wichtig. Was auch wichtig ist, ist dein Gesundheitszustand, Ralf. Deswegen, da müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal einen Deep Dive reinmachen, weil wir auch schon Zuschriften bekommen haben von Hörerinnen und Hörern, die sich die sich per se für deine Gesundheit interessieren, aber im Speziellen auch für deine Diagnose, beziehungsweise wie du jetzt damit auch umgegangen bist, muss man ja schon sagen.
Also Leute, bitte, das ist natürlich niemals eine Blaupause für irgendjemanden von euch, ja. Natürlich kann ich ihr meine Erfahrungen, das mache ich auch sehr, sehr gerne, weitergeben, aber ihr müsst natürlich immer individuell halt auch auf eure Dinge drauf gucken. Ich bin kein Arzt. Ich kann nur meine persönlichen Erfahrungen weitergeben. Also bis jetzt würde ich mal sagen, ja, ist es echt ganz gut. Ja, um es jetzt nicht zu übertreiben, ja, weil ich neige dann ja auch zu Leichtsinnigkeit und auch vielleicht kann ich doch schon wieder 2 Stunden Radfahren gehen im Berg hoch oder so. Also ich bin ja am Donnerstag, letzte Woche Donnerstag morgens operiert worden. Mit Vollnarkose. Das ist ja schon auch etwas, was den Körper wirklich fordert. Dann habe ich ja letzte Woche schon kurz erklärt, Nanoskopie, also mit sehr kleinen Instrumenten, aber dennoch war es halt eine Knie-OP, ja, das bleibt halt einfach mal so. Ich habe dann halt auch am...
Da habe ich schon mehrere Fragen.
Ja.
Frage Nummer 1, bei mir sieht man die Narben von der Arthroskopie, damals liegt ja auch schon zig Jahre zurück, wirklich fast gar nicht mehr. Mhm. Das war ja zwei Mini-Löcher, ja, die reingemacht wurden. Jetzt stelle ich mir die Frage, Nanoskopie, wie viel kleiner kann das noch sein? Weil das wäre damals
bei mir schon kleiner. Jetzt nicht. Ich glaube, Faktor 4.
Wow, okay, krass.
Naja, also
das heißt, das, näht man das dann überhaupt? Oder ist das ein Stich vielleicht auch nur? Oder?
Ja, das wird schon genäht. Ist es nur geklebt? Ich weiß, hab jetzt noch gar nicht genau drauf geguckt. Also es sind weiterhin 2 Löchlein, ja, also 2 kleine Löcher. Und da wird dann halt einmal das Arbeitsinstrument und das Kameraelement reingeführt. Das führt dann halt dazu, dass man am nächsten Tag sehr schöne Bilder und auch Videos hat von dem Innenleben in seinem Knie. Das ist echt spannend. Ja, das ist wirklich spannend. Also ich hatte mir das ganz anders vorgestellt, tatsächlich, weil man hat ja eher so einen Blick oder mein Verständnis von Kniegelenk rührt ja in erster Linie von Fotos oder von Bildern, die ja schematisch sind. Mhm. Ne? Und nicht jetzt von einem tatsächlichen Knieinnenleben.
Ja, ja.
Also da ist ganz schön viel Flüssigkeit und was weiß ich, ne, so kleine Flusen hier und Fetzen da und so. Also vieles von diesen kleinen Flusen und Fetzen ist auch dann weggemacht worden, ne, weil das auch die Probleme waren. Aber das ist echt sehr, sehr spannend. Ne? Also auch die Unterscheidung zwischen Knorpel und Knochen und Bändern und Meniskus und hast du nicht gesehen. Ja, also ich fand das sau, sau spannend. Ja, das
war der Innenmeniskus, oder?
Das war Innenmeniskus links, ja. Also links, mhm. Linkes Knie, innen links. Und ja, am nächsten Tag war so ging so. Das hatte aber vor allen Dingen mit dem Kompressionsstrumpf zu tun, den ich da anhatte. Den hast du halt danach an, ja, klar. Weil ich bin tatsächlich jetzt auch ohne große Stützen da aus der Praxis rausgegangen bei einer Ambulante.
Oh, das ist krass. Das war bei mir, ich musste, ich glaube, 4 Wochen schon, also teilbelasten damals.
Ja, also das ist auch der Unterschied zu einer Arthroskopie. Hm. Ja, du hattest ja auch so Kanülen drin, ne?
Ja, und das baut dann auch extrem schnell ab. Das habe ich damals belächelt mit Anfang 20. Klar wirst du da im Vorfeld aufgeklärt, dass ich so, Freunde, come on, Arthroskopie. Ihr habt da ein bisschen was weggeschnippelt hier von der Patellasehne oder abgeschabt oder so. Wie schlimm kann es sein, ja? Und das hieß ja extra nicht komplett entlasten, sondern schon drauf treten, aber halt vielleicht, sagen wir mal, 50% des Gewichts oder so auf den Fuß.
Ja, ja.
Ey, nach 4 Wochen Muskulatur, super schnell weg. Also deswegen erstaunlich, dass du Donnerstag diesen Eingriff hattest und trotzdem schon gesagt hast, nö, brauchst du eigentlich nicht.
Nee, genau. Also man hat das halt, damit man sich dann halt auch sicher fühlen kann oder wenn man dann Schmerzen hat, dass man dann entlasten kann. Ja, Grundprinzip, ich kann eigentlich alles machen, was nicht wehtut. Mhm. Ja.
Wie ist es vom Beugen?
Ziemlich gut.
Ziemlich gut?
Ziemlich
gut.
Das ist
hammergeil, weil bei mir, ich sag dir ganz ehrlich, hast du eine Drainage im Knie gehabt?
Nein.
Das ist ja der Wahnsinn, weil ich hatte so einen Schlauch, für diejenigen, die sich nicht so auskennen, im Knie noch drin.
Ja, genau.
Du wachst also dann da auf und hast diesen Schlauch drin und da läuft in so einen Beutel der ganze Sabber noch rein und was weiß ich, Blut oder was auch immer das ist. Das ist an sich jetzt nicht so eklig. Eklig ist, das Ding rausziehen aus dem Knie, das ist einmal schon noch eklig dann später. Es fühlt sich jetzt, gibt wenig Sachen, die sich so, wo ich sagte, das muss man nochmal haben, das gehört auf jeden Fall dazu. aber das ist ja auch dann schnell vorbei. Und dann denke ich mir so, ja, was haben da alle? Das sieht doch super aus, ey. Das ist so dünn und alles und easy. Aber ja, es läuft ja dann immer so ein bisschen noch nach in dem Kniegelenk, sammelt sich ja dann trotzdem auch danach noch ein bisschen was an. Und das ist ja was, was dann vor allem die Beugung massiv einschränkt. Und das hat bei mir schon, bis ich wieder über 90 Grad kam, es hat mehrere Wochen gedauert.
Nee, also da bin ich schon wieder. Am Freitagabend habe ich dann ein bisschen Probleme. Da habe ich relativ lange am Tisch gesessen.
Ah ja.
Mhm. Wir haben uns halt noch getroffen, um ein bisschen über Leichtathletik zu quatschen mit Tim. Und dann haben wir da gesessen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass mir dieser Kompressionsstrumpf einfach die Durchblutung abgeklemmt hat. Und dann bin ich aufgestanden und dann hatte ich auch für meinen Begriff dann schon Schmerzen am Knie, im Knie, wie auch immer. War jedenfalls sehr unangenehm. Und dann habe ich halt auch so, dann fängst du natürlich an, so halb zu belasten oder so zu humpeln. Ne? Also das ist natürlich eigentlich auch blöd, sollte man ja logischerweise möglichst nicht machen. Ja?
Richtig.
Aber dann habe ich halt abends meine Schmerztablette genommen, was man natürlich auch durchgängig machen kann, die ersten 2-3 Tage, das ist ja klar. Aber das habe ich dann wirklich nur da gemacht. Und am nächsten Tag war es sehr viel besser. Ja. Weil ich dann halt auch diesen Strumpf weggelassen habe, weil Doc hat auch gesagt, ja, das kannst du machen, musst du aber nicht machen. Wenn du dich bewegen kannst, dann ist das okay.
Ja, ja, du liegst ja nicht nur im Bett oder so.
Nee. Und dann ging es halt am Wochenende wirklich schon sehr okay. Ja, also immer mal wieder aufstehen zwischendurch. Ja klar, wenn ich jetzt irgendwo sitze, dann lege ich das Bein hoch. Jetzt habe ich das Bein auch so ein bisschen hochgelagert, ne, damit man da schon ein bisschen was macht. Ich war halt am Freitag und gestern bei der Physio. Da wird dann aber auch jetzt erstmal nur so ein bisschen Lymphdrainage gemacht.
Ja, ja, genau.
Viel mehr nicht. Aber ich laufe jetzt eigentlich schon wieder, also ich gehe jetzt schon wieder ziemlich rund.
Treppe runter?
Treppe also runter ist alles okay.
Krass.
Ja, und normalerweise mache ich morgens immer so einfach mit dem Körpergewicht auf dem Balkon ein bisschen, ne, Gymnastik, bla bla, und ein bisschen tiefe Kniebeuge.
Mhm.
Das geht auch schon wieder.
Ach, okay, wow.
Ja, also jetzt nicht ganz tiefe, ne? Also ich kann eigentlich von der Beweglichkeit her mich auf meine Hacken setzen. Das habe ich
Echt?
Jetzt, ja.
Wow.
Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall überhalb und ich habe danach keine Reaktion am oder im Knie. Das ist halt alles schon wieder relativ konturiert auch und so. Na klar, der Abbau der Muskulatur geht normalerweise sonst sehr, sehr schnell. Ne? Das ist so, ja. Deshalb versuche ich halt auch jetzt ein bisschen gegenzuwirken. Und ich versuche mich ja schon wirklich zu zügeln. Ja, aber wahrscheinlich werde ich morgen mal ein bisschen aufs Rad gehen. Ne? Also jetzt erstmal stationär, dass man mal ein bisschen
genau.
dreht, ja, also ohne jetzt irgendwie groß
große
da
Watt
drauf zu legen. Weil nochmal, wenn ich bewegen kann und dass ich Schmerzen habe, warum soll ich das nicht machen? Das fördert ja die Heilung auf jeden Fall.
Genau,
ja,
absolut. Aber was vielleicht nochmal inhaltlich, was haben Sie denn jetzt quasi gemacht? Wurde da was genäht an dem Innenmeniskus oder
Nein.
was weggeschnitten?
Nein,
geglättet
eher,
oder wie sich das nennt?
Ja, geglättet nennt sich das eher.
Okay.
Ja.
Ja. Okay.
Und ich versuche das halt tatsächlich auch, weil ich also für mich subjektiv da sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, weil ich meine halt auch, dass ich das von dem, was ich gesehen habe, wenn ich größere äußere Wunden hatte,
ja.
Ich versuche mich halt extrem gut zu ernähren. Ne, also sehr wenig Zucker, kein rotes Fleisch nach Möglichkeit. Jetzt einfach dann, keine Ahnung, auch hochwertiges Eiweiß, zweimal Fisch gegessen jetzt in der Zeit und solche Geschichten, viel trinken, ja, halt auf alle möglichen Dinge achten. Und ich meine, dass das halt schon auch eine extrem förderliche Wirkung auf Wundheilung hat. Ich kann da jetzt nicht reingucken, aber ich hoffe, dass das halt auch so funktioniert. Naja, und dann hoffe ich, dass ich da relativ schnell drüber hinweg bin, ja. Ein Hörer hatte mir geschrieben, er hat sich praktisch parallel mit mir den Meniskus gerissen und wollte mal hören, wie es geht und so weiter, weil er möchte gerne in Hamburg noch laufen, also Marathon laufen.
Ja, der ist jetzt
also,
ein bisschen ambitioniert.
Also nochmal, ja, ist vielleicht ambitioniert, aber lass doch erstmal das Ziel stehen, ist doch erstmal nicht so schlecht. Und wenn es nachher, vielleicht gibt es einen Halbmarathon in Hamburg?
Ja, gibt's.
Ja, ne?
Gibt's.
Wenn es vielleicht
am
der Halbmarathon
Tag,
wird nachher,
morgens.
Ja, ist, glaube ich, auch cool. Aber da muss natürlich auch erstmal die Diagnose und die tatsächliche Diagnose und was da tatsächlich im Knie passiert ist, stimmen.
Das kann ja genau.
Weil das war halt bei mir tatsächlich auch ein bisschen anders, als wir das vorher antizipiert hatten. Es waren ein bisschen mehr Störgeräusche da drin. Das hat wahrscheinlich auch die Probleme gemacht. Ne? Aber
ja, ich sag mal, diese ganzen bildgebenden Verfahren, die sind ja heute ja auch schon sehr, sehr ausgefeilt und alles
cool aus.
Und super.
Kleine Tauchfahrt durchs Knie.
Genau, das ist natürlich auch mal der andere Punkt, der dann spannend ist, weil du es gerade auch gesagt hattest, diese ganzen bildgebenden Verfahren, ich meine jetzt eher im Vorfeld der Voruntersuchung, MRT und Co.,
ja.
Dazu dann so erstmal eine Entscheidung zu treffen, was ist die bestmögliche Behandlungsvariante und man entscheidet sich dann beispielsweise für einen Eingriff, ist dann trotzdem so, Reality-Check ist dann oft noch mal ein bisschen anders. Wenn du dann mit einer Kamera mal irgendwie im Gelenk drin bist, dann stellst du oft doch noch ein paar Sachen fest, die halt von außen trotz alledem nicht so 100% sich vielleicht haben darstellen lassen. Und dann, klar, ist es natürlich auch immer ist es ja immer im Ermessen, aber auch in die Mission von einem Chirurg ist ja immer, den Sachverhalt, den er vorfindet sozusagen dann beim Öffnen eines Gelenks oder was auch immer, bestmöglich zu versorgen. Ne? Das ist ja das Ding. Das war bei mir damals nur so ein bisschen mit der Fußthematik, was ja am Ende eine traumatische Geschichte war, keine Überlastung, aber dadurch, dass ich ja damals sehr viel im Fußsprunggelenk 2011 war das ja kaputt gemacht habe und dann ja schon irgendwie die zweite OP im Raum stand, weil die erste einfach nicht gut war oder nicht gut gelaufen ist, will da gar keine Schuldzuweisung machen, aber da wurde erst ein Draht eingebracht, der ist abgebrochen, dann eine Schraube, die Schraube saß aber nicht richtig und irgendwann war ich einfach auch durch nach fast einem Jahr und habe ich auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will mich nicht, also und dann wieder eine Reha, du machst ja eine Reha in der Hoffnung, das ist jetzt gut versorgt und dann habe ich gesagt, ich habe die Kraft auch nicht mehr, dann ist es vorbei so. Ich habe einen Arzt dann halt getroffen, einen Orthopäden, der gesagt hat, er versteht das, also er versteht, der hat viel mit Spitzensportlern auch gearbeitet, er versteht es, dass ich das dann irgendwann nicht mehr möchte, weil die nächste Eskalationsstufe wäre, bevor dann halt irgendwelche Knochenfragmente absterben, dass man eine Spongiosa-Plastik macht. Da wird dann aus dem Hüftknochen nochmal Material entnommen, dann eingebracht. Aber dann hast du ja oben als, ich rede von Leistungssportler, wie gesagt, nochmal eine andere Baustelle, noch eine andere Ebene. Und da habe ich gesagt, ich glaube, dafür habe ich die Energie und die Kraft einfach nicht mehr. Und dann hat er gesagt, das Problem ist, Chirurgen, was ich gerade sagte, sind immer dazu angehalten, egal was du jetzt vorher machst, CT, bei mir war es dann am Ende ein CT, weil ja wegen Metall konntest du kein MRT mehr machen. Egal wie das dann ist, wenn das aufgeschnitten wird, die sind angehalten, das bestmöglich zu versorgen. Bestmöglich zu versorgen wäre in dem Kontext eigentlich, wie gesagt, dann anderweitig Knochenmaterial zu entnehmen, um das unten dann einzubringen. Aber er redet mit ihm, irgendwie ein guter Kollege von ihm in München, und der Deal ist bei dem Professor Walter, war das, glaube ich, ein Fußspezialist, der gesagt hat, und ich weiß auch noch das Vorgespräch, wie die war da auch gesagt, er würde das auf jeden Fall empfehlen. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte, dann lass die Schraube drin oder was auch immer. Ich habe da keinen Bock, dann ist aber auch Leistungssport vorbei. Und dann hat er diesen Deal seinem Kollegen zuliebe quasi gesagt, okay, komm, wir machen das so, wir machen es auf. Wenn es nicht passt, machen wir es einfach wieder zu und sagen, let's call it a day, so quasi. Und ja, überraschenderweise, auch da Beispiel bildgebende Verfahren, es hat echt beschissen ausgesehen. Oder was heißt, also nicht gut verheilt. Aber beim Aufschneiden hat er dann eigentlich bemerkt, dass einfach die Schraube nicht 100% ideal, auch keine Kritik am Chirurgen davor, aber halt einfach nicht 100% ideal eingesetzt war sozusagen und die dann einfach zu sehr als Fremdkörper vom Körper wahrgenommen wurde und eigentlich diese Irritation über mehrere Monate verursacht hat. Und der Knochen selber, der sah super aus. Also das war scheinbar gut verheilt. Und dann hat er die Schraube entfernt und zugeschnitten. Das, glaube ich, war, OP-Bericht waren 5 Minuten. Und hat er gesagt, jo, also herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, also in 4 Wochen können Sie wieder anfangen mit Laufen. Aber das hat man nur bei der OP dann gesehen. Also.
Ja, das ist ja so. Also jeder Körper ist anders und jeder Fall ist ja logischerweise auch anders. Und da gibt es eben auch nicht immer nur schwarz und weiß und ja und nein, sondern da gibt es halt schon auch eine Menge Sachen dazwischen. Ja, ich will jetzt gar nicht über Wunderheilung und so weiter, da werden ja auch sehr viele Dinge transportiert, die dann halt auch unwissenschaftlich und Quatsch sind. Ja, aber eine Regenerationsfähigkeit, eine körperliche Struktur ist halt dann eben DNA-abhängig schon individuell. Ne? Ist halt einfach so. Ja, kann man nichts machen. Aber so ein paar Sachen kann man schon machen. Bewegung, wenn Bewegung geht, ist auf jeden Fall richtig. Also Belasten der Strukturen ist sicher besser als Entlasten, weil das ist ja nicht das, was man mit dem Kniegelenk macht und nicht das, was man mit dem Kniegelenk machen will.
Ja, auch Motorik, das ist der andere Aspekt, der gerne ja ein bisschen vielleicht manchmal unter den Tisch fällt. Muskelabbau ist oft im Kopf der Leute drin. So, ich benutze das nicht mehr oder muss es schonen und dann habe ich Angst, zu Recht, dass Muskulatur erstmal abbaut und ich muss das mir das mühselig wieder auftrainieren in irgendeiner Reha oder so. Ja, das ist der eine Aspekt, der viel wesentlichere, vor allem vielleicht für dann noch ältere Menschen, ist ja, dass du auch die, dass du halt viele motorische Fähigkeiten, die für uns natürlich selbstverständlich sind, wenn man im Alltag mobil ist noch, dass du die verlierst. Und die sich in einem höheren Alter wieder anzueignen, ist echt komplex. Also auch selbst, wie gesagt, bei der Kleinigkeit, in Anführungszeichen, Arthroskopie damals bei mir, das war jetzt keine Kreuzband-OP oder sowas. Aber auch da mit dem bisschen wenig, ich hatte ja nicht viel Oberschenkel, aber dann erstmal da nochmal ein bisschen Muskulatur zu verlieren. Und dann am Anfang ging es darum, normal gehen lernen. Also lernen im Sinne von gleich wieder zu belasten, nicht im Kopf, obwohl es gleich aussieht vielleicht, aber außenstehend haben wir gesagt, also gerade Therapeut natürlich, nee, das hast immer noch so ein Shift auf dem linken Bein und so und auf so Wackelbrettern stehen und Medizinbälle quasi fangen, einfach nur den Impact abpuffern. Ich habe gedacht, die fängst bei Adam und Eva an. Und da dachte ich mir, ich war damals Anfang 20. Wie ist das, wenn jemand vielleicht 70 ist plus?
Ich hab diesen Nebensatz eben schon verstanden. Ihr habt das auch mitbekommen, ne?
Nein.
Dieses Beschimpfen, ne? Also im höheren Alter ist das ja sau schwierig, dass man überhaupt nur den einen Fuß vor den nächsten bekommt, nach so einer schwerwiegenden Operation. Ich habe das schon mitgekriegt. Alles gut.
Weil er ja quasi erst letztes Jahr aufgerückt ist in die neue AK.
Ihr wisst, was er gerade für einen Sport macht, ne? Ne? Rudern, das geht immer rückwärts. Wunderbar. Aber weißt du was? An der Stelle ist natürlich klar, ja, du hast ja auch eben nicht ganz die Wahrheit gesagt, ja, aber das gehörte natürlich logischerweise auch zu meiner Routine jetzt die letzten Tage und werde ich auch logischerweise noch ein bisschen fortführen. Du bist ja nicht nur hochgegangen, hast dir ein Glas Wasser geholt, ja, sondern du hast ja aus anderen Attacken, die auf deinen Körper wirken, dir ja auch noch kurz deine Tagesration AG1 reingedonnert. Das habe ich natürlich jetzt in den letzten Tagen auch noch zusätzlich gemacht, ne, dass man wirklich versucht, da eine Optimalversorgung in Richtung Immunsystem zu haben. Ne? Also vernünftig pennen, vernünftig ernähren. Ja. Und wenn das alles nicht vernünftig stattfinden kann, warum auch immer, weil ihr keine Zeit habt oder. Und wenn dann gleichzeitig noch der Stress auf euren Körper, ja, sei es durch eine Operation, sei es durch Attacken aus der Kita, wie auch immer, also Virenattacken aus der Kita, dann kann AG1 da nochmal den Kick oben drauf geben. Und es ist schon so, das macht natürlich auch was mit einem selber. Ne? Das ist ja ganz klar.
Ja, ich weiß, das klingt jetzt wirklich sehr repetitiv, aber ich muss wirklich sagen, ich versuche gerade wirklich bestmöglich mein Immunsystem zu unterstützen, weil es ist mit dem Jahreswechsel und vielleicht dieser Weihnachtspause, die natürlich auch in Schule und, wie soll ich sagen, Kinderbetreuungseinrichtungen, also Kindergarten, Krippe und Co. wieder losgegangen sind. Also seitdem, ich weiß nicht, was anders ist oder was über die Weihnachtsfeiertage sich da für Mutationen von irgendwelchen Grippe- und Viren- und Influenza-Geschichten gebildet haben. Aber also ich glaube, unsere Kleine war, ich glaube, zwei Hände reichen locker, brauchen wir wahrscheinlich vielleicht eher eine Hand, an Tagen überhaupt in der Kita bislang. Klar, wir waren eine Woche mal am Tegernsee, ich war letzte Woche beruflich in der schwäbischen Heimat, da habe ich das natürlich damit verbunden, dass Mila auch Oma und Opa besuchen konnte, aber unabhängig davon ist auch wirklich momentan eine Epidemie, möchte ich fast sagen, bei diesen Einrichtungen. Und am Ende, ja, ist es ja nicht ungewöhnlich, dass das dann irgendwann auch auf den erweiterten Familienkreis übergreift. Und dementsprechend, genau, ich klopfe auf Holz, ich bin eigentlich nicht abergläubisch, aber mein Immunsystem hält sich noch wacker, obwohl ich alles dafür tue, dass es, also einerseits bestmöglich supplementiere, gleichzeitig wissen wir alle, Schlaf ist wichtig, der ist wenig. Entweder, weil man nachts versucht, ein fieberkrankes Kind irgendwie zu beruhigen und oder, wenn Schlafen doch einigermaßen funktioniert, das zu arbeiten, was du tagsüber nicht arbeiten kannst, weil man sich natürlich irgendwie versucht, gegenseitig zu unterstützen und mit der Arbeit zu jonglieren. Also Barbara arbeitet ja logischerweise auch. Das heißt, falls ihr mit mir beruflich auch zu tun habt und in letzter Zeit E-Mails um 1.30 Uhr nachts bekommen habt, wundert euch nicht. Das ist aktuell meine Arbeitszeit. Und wir wissen ja alle, 5-6 Stunden schlafen ist viel zu wenig, aber momentan geht es nicht anders. Und ich versuche alles, weiter gesund zu bleiben, ja, deswegen AG1 natürlich immer schon tägliche Routine, jetzt noch ein bisschen wichtiger. Heute Nacht war auch nicht gerade üppig mit Schlafen, deswegen musste heute Morgen das schnell gehen für unsere Aufnahme, weil wir heute ja doch um kurz nach 8 schon angefangen haben. Da habe ich mir hauptsächlich erstmal einen Kaffee geschnappt und eine Banane und dann habe ich aber in unserem Break jetzt gesagt, Ralf, ich muss mal kurz hoch und dachte ich, nee, komm, die 2 Minuten, da muss jetzt direkt mir noch schnell ein AG1, muss ich mir gleich noch gönnen. Und genau, bisher hilft es, dass ich will es jetzt nicht verschreien, gesund bleibe. Ich habe eigentlich die nächsten 2 Wochen doch auch wieder ein paar berufliche Trips vor. Deswegen, das wäre jetzt echt wichtig, dass das klappt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt oder ob die Arbeitskolleginnen und Kollegen vielleicht auch angeschlagen sind. Also auf jeden Fall ist gerade irgendwie, ich glaube, bundesdeutsch, ich habe neulich auch auf der Tagesschau einen Artikel gelesen, es ist gerade irgendwie überdurchschnittlich grassierende Influenza und Co. Wir haben jetzt quasi, wann hatten wir letzte AG1-Integration? Ich glaube vor 2 Wochen und wir möchten diesmal nochmal darauf hinweisen, das Angebot gilt nämlich nur bis Ende Februar. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, jeder hört wahrscheinlich Punkt Freitag die neue Folge. Deswegen ist es uns wichtig, jetzt Mitte Februar nochmal darauf hinzuweisen. Es gibt aktuell diesen außergewöhnlichen Sonderdeal bei AG1, in dem ihr quasi Warenwert von 86 Euro gratis on top bekommt, wenn ihr jetzt ein Monatsabo bestellt. Die Goodies kennt ihr ja alle, die schon länger dazuhören. Das ist die Edelstahldose, es ist ein Shaker, es ist ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, übrigens auch wichtig fürs Immunsystem. Und es sind aktuell 10 Travel Packs. 10 Travel Packs, also wer auch beruflich unterwegs ist, wirklich absolut sinnvolles, absolut sinnvoll, das irgendwie in den Rucksack mit reinzuschmeißen oder was auch immer. Ihr habt keinerlei Risiko, denn es gibt eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Wir betonen das immer noch. Alle weiteren Infos zu AG1 und gesundheitsbezogenen Aussagen findet ihr bei uns im Link drinkag1.com/bestzeit. Auch Link natürlich in den Shownotes. Wenn ihr über diesen Link reingeht, dann kriegt ihr eben die Goodies. 86 Euro, wie gesagt, on top, gratis. drinkag1.com/bestzeit.
Ja, und dann beschäftigen wir uns, glaube ich, nächste Woche mal so vor den deutschen Meisterschaften mit dem, was so in der Halle im Moment los ist, weil da explodiert es ja auch, ja, was Bestzeiten, was Rekorde, was Weltrekorde angeht. Aber vielleicht warten wir da tatsächlich noch eine Woche, weil jetzt sind noch ein paar Sportfeste, und beschäftigen uns mit diesem wunderbaren Aufregerthema. Also, Caro Hingst, Stabhochspringerin, ja, so kennen die Leute aus der Leichtathletik-Szene sie, erfolgreich international gestartet, jahrelang. Was wir bis heute Morgen nicht wussten, ist, dass sie auch eine intensive Ausdauervorprägung hat, wird sie uns gleich selber erzählen. Vor allen Dingen ist sie aber inzwischen als Personal Coach und als Trainerin unterwegs und hat da eine sehr sonderbare Auseinandersetzung, jetzt schon über Monate, mit einem Forstamt in ihrer Heimat. Und das ist wirklich, wie soll ich sagen, das ist Gaga. Ja, und es hat schon eine Menge Reaktionen darauf gegeben und das schlägt halt jetzt inzwischen bundesweit Wellen, weil sie irgendwann gesagt hat, nee, pass mal auf, ich lasse mir das nicht gefallen. Ich mache das jetzt mal öffentlich und dann lass uns das mal diskutieren. Was ist es wert, im Wald Laufangebote zu machen? Was ist das Entgelt dafür? Warum überhaupt gibt es dafür ein Entgelt? Um im Wald Laufkurse anzubieten. Also müssen wir jetzt alle am Ticketschalter, am Waldparkplatz ein Ticket ziehen, um in Zukunft laufen zu können. Was ist da eigentlich los? Ganz spannendes Gespräch mit einer früheren Weltklasse-Stabhochspringerin, die euch eine Menge Dinge mitgeben wird und mitgeben kann. Und am Ende werdet ihr fragen, what the hell? Viel Spaß.
Ja, und da ist sie auch schon. Einen wunderschönen guten Morgen, Caro, zu für uns verhältnismäßig früher Morgenstunde, für dich wahrscheinlich gar nicht so früh, wahrscheinlich schon drei Kurse heute Morgen schon gegeben, vor Sonnenaufgang. Und für Ralf fühlt es sich wahrscheinlich noch an, als wäre es mitten in der Nacht. Für mich auch ein bisschen. Ich habe heute auch noch kleine Augen. Zweiter Kaffee steht schon da. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Ja, wunderschönen guten Morgen an alle. Also ich bin tatsächlich eine Frühaufsteherin geworden. Früher bin ich irgendwie, hab bis 9 geschlafen und um 10 Uhr trainiert, 10:30 Uhr und die Kunden wollen aber vor ihrer Arbeit trainieren, also geht um 6.30 Uhr, 6 Uhr der Wecker und dann starte ich bis 12 Stunden mit den ersten 3 bis 4 Trainingseinheiten normalerweise. Jetzt habe ich mir ein schönes Plätzchen gesucht, trinke mit euch Kaffee und freue mich auf einen lockeren Talk.
Sehr schön, das klingt super. Du musst mir erst noch mal kurz erklären, an welcher Stelle genau du falsch abgebogen bist. Du hast deinen wunderbaren Sport gemacht, nämlich Stabhochsprung, der alles vereint, was Leichtathletik zu bieten hat. Ästhetik, Körperbeherrschung, Vielfältigkeit, Mut, natürlich in deiner Leistungsklasse auch die Welt erleben und so weiter und so weiter. Also da war im Prinzip alles dabei.
Und jetzt laufen,
und jetzt,
oder was kommt jetzt?
Und jetzt laufen.
Ja. Also was ja viele gar nicht wissen, ihr kennt mich alle als Stabhochspringerin, aber mein Papa hat mich mit 7 Jahren schon zum ersten 10 Kilometer Jedermannslauf geschleppt.
Oh mein Gott.
Und so bin ich, ja, so bin ich schon von klein auf bei diesen Langstreckenläufen dabei gewesen. Also von meiner Genetik, ihr wisst, die Sprinterin werde ich nie. Ich habe einen unbändigen Willen, aber ich habe ganz, ganz viele Jahre Stadtläufe, Jedermannsläufe, Silvesterlauf gibt's immer. Überall, wo im Wettkampf war, haben mich meine Eltern angemeldet, hingefahren und dann habe ich häufig den ersten Platz gemacht.
Okay, ja. Diesen Teil deiner sportlichen Karriere kannte ich noch nicht. Nee, den findet man nirgendwo. Das ist
ich habe ganz viele Pokale zu Hause.
Das heißt also wirklich so eine Läuferfamilie auch, dass dein Vater dich da hingeschleppt hat und selbst mitgelaufen ist?
Ja, ganze Familie, total sportlich. Okay. Also bei uns ist bis heute noch jeden Tag Sport angesagt. Ich war ja Langstreckenlauf, ich habe Tennis gespielt, ich habe dann Freitag, Samstag, Sonntag in der Mädchen-, Junioren- und am Sonntag in der Damenmannschaft gespielt am Wochenende, unter der Woche auch noch Tennis trainiert. Ich war von Montag bis Freitag abends 2 Stunden in der Turnhalle und dann haben wir plötzlich mal einen Triathlon-Wettkampf. Also Montag war dann Triathlon-Schwimmen. Da habe ich ab und zu Triathlon-Wettkämpfe mitgemacht. Ich jeglichen Sport haben meine Eltern unterstützt. Im Winter war man nicht Snowboarden und die Alpinfahren, sondern die sportlichere Variante. Langlauf und Skaten. Ja, also ich kann mir auch für jeden Sport begeistern, wie ihr merkt, wie ich auch vom Herzen darüber lache und erzähle. Und ich habe ja den Stabhochsprung erst mit 18 Jahren entdeckt. Ich war dann ganz lang Turnerin und habe immer gemeint, so, ach, mit 18 ist man zu alt, hört man auf. Da waren ja die Mädels ja früher 13, 14. Und dann ist im Turnen ist man auch älter geworden, aber da war ich doch schon ein bisschen zu groß immer bei Stufenbahn. Und ja, dann habe ich das so gesagt. Und eine Woche vor meinem 18. Geburtstag bin ich dann zu den Leichtathleten in Nördling, beim TSV Nördling, und habe den Trainer angesprochen und habe gemeint, ich würde gerne Stabhochspringerin werden. Und dann meinte der Lutz, das war auch total süß, ja, macht er sehr gerne. Und er kannte mich ja von der Elke Donau-Ries, Hings, das ist eine Sportsfamilie. Aber wenn dann eins und das halt gescheit. Und ich sage, ja, ja, ja. Und dann war halt nur die Frage, wie kann ich das erstens meinem Vater erklären? Und zweitens, es gibt meinen Turntrainer, die wollten mich natürlich weiter betreuen und haben und für die Wettkämpfe und die Mannschaft. Und es gab eine Tennismannschaft, also habe ich im ersten Jahr alles drei zusammen noch gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, beim Pferdsprung, man macht ja Anlaufen, einen langen Schritt. Und wenn ich Stabhochsprung am nächsten Tag hatte, da war nichts mit langen Schritt, sondern genau das Gegenteil. Also ja, dann habe ich im ersten Jahr alles gemacht, im zweiten Jahr eine Sache aufgehört, im dritten, und da ging es ja dann auch zu der Weltmeisterschaft nach Edmonton, da habe ich dann mich komplett drauf spezialisiert, auf Stabhochsprung. Aber absolute Sportskanone in allen Richtungen. Ihr kennt mich auch, Ninja Warrior habe ich mitgemacht, Klettern, Bouldern, Triathlon, Skilanglauf, Inlineskaten mache ich viel. Ich liebe dieses Grundlagenausdauertraining und ich habe in meiner Sportkarriere nie so viel erzählt über mein eigenes Training. Ich habe einfach viel trainiert, mich auf die Wettkämpfe konzentriert und ja, jetzt fragt mal die Fragen. Stellt mal die Fragen.
Also jedenfalls haben wir uns in Edmonton tatsächlich kennengelernt, weil da kamst du ja als Athletin, die jetzt noch nicht eine große Vorgeschichte hat oder die man jetzt halt schon aus X Wettkämpfen kannte. Da hast du schon auch viel erzählt. Das mit dem Langstreckenlauf hast du allerdings weggelassen damals. Das,
interessanter ist Start unverschämt. Auf jeden Fall, ja.
Ja, ein bisschen unverschämt von dir, dass du das weggelassen hast. Aber du hast halt die ganzen anderen Sachen ja noch erzählen müssen, ne? Das ist ja klar. Tatsächlich sieht man dich ja immer noch mit einem Stab hin und wieder unterwegs und auch immer noch bei Wettkämpfen. Also ganz hast du diese Faszination ja des Stabhochsprungs noch jetzt nicht hinter dir gelassen.
Ja, wozu bin ich in der Halle? Also Stabhochsprung ist ja keine Sportart, die man einfach so unfit macht. Und es gibt dann
Philipp und ich haben nämlich gestern, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, nämlich diskutiert und haben gesagt, okay, also es gibt ja so ein paar Dinge in der Leichtathletik, die sind halt keine Lifetime-Sports. Ja. Also ich zähle jetzt Hürdenlaufen auch dazu, ja, oder Hammerwerfen oder Stabhochsprung. Ja, das, weil man eben so eine Grundfitness ja braucht, ja. Weil sonst wird es ja irgendwann tatsächlich auch ein bisschen gefährlich.
Also gefährlich, nicht nur ein bisschen, von Schultergürtel, ja. Von Rücken, die Füße, Griffhöhen. Also ich habe aber gemerkt, ich habe da aufgehört und das ist jetzt total spannend. Also ich habe im Oktober 2023 aufgehört und dann, ich habe mich gut dabei gefühlt. Wir waren da im Seminar und dann habe ich erstmal so auf meinen Weltrekord da angestoßen, dieser U40 Weltrekord, und dann habe ich gesagt, und auf meine zehnjähriges berufliches Jubiläum, und dann habe ich so noch gesagt, ja, und 25 Jahre Stabhochsprung und auf mein Karriereende. Das war einfach so, kam das so rausgeflossen. Und dann habe ich gedacht, das passt jetzt perfekt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als das alles jetzt in dem Moment abzuschließen. Ne? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann hört man auf? Den richtigen Zeitpunkt gibt's ja nie, weil das ist das, was man gern macht. Aber irgendwann ist es halt doch soweit. Das weiß jeder. Und dann habe ich habe plötzlich, wenn ich irgendwie ein Video gemacht hat oder mich jemand gefragt hat, ich konnte den Satz nicht aussprechen. Mein Name ist Caroline Hingst. Ich bin ehemalige Profisportlerin. Ich hatte 2-3 Monate einen richtigen Blackout. Ich bin in ein Loch gefallen. Ich war mit der Kamera, habe selber immer geübt. Dann habe ich es versucht zu umschreiben. Mein Name ist Caroline Hingst. Ich habe viele Jahre Stabhochsprung gemacht. Aber dieses ehemalige Stabhochspringerin. Ich habe mich mit meinem Sport identifiziert. überall, wo ich gesagt habe, mein Name ist Caroline Hinks, ich bin Profisportlerin im Stabhochsprung und habe, also mein Ich habe ich ja da aufgebaut, dieses harte Training, diese Zielstrebigkeit. Ich habe mir nebenbei meine berufliche Tätigkeit natürlich auch seit 2013 schon aufgebaut. Aber ich habe ja andere Leistungssportler auch beobachtet, die beenden die Karriere und plötzlich sind Fragezeichen da. Was passiert denn jetzt? Also das ist vielleicht, kann man es auch erklären, jemand geht in Rente, er hat seinen Job geliebt, geht in Rente und von heute auf morgen macht er jetzt diesen Job nicht mehr. Also da fehlt was für Geist, da fehlt was für die Seele und ja, es hat jetzt schon ein Jahr gebraucht und jetzt lache ich ja darüber, fühle mich auch wohl und ab und so, das war ja deine Frage, Ralf, habe ich, gehe ich in die Halle zu Nastja und habe noch ein bisschen Spaß an der Anlage.
Also da war vieles drin, wo wir in den letzten Monaten immer mal wieder auch mit anderen Leuten drüber gesprochen haben. Karriereende, was macht man danach? Oft ja eben ganz großer Identitätsfaktor ja auch, weil man das ja sehr intensiv gelebt hat. Ich finde den Vergleich mit in Rente gehen spannend, nur bei den meisten Leistungssportlerinnen und Sportlern ist das ja so mitten im Leben irgendwie so, dass das dann dieser Schritt vollzogen wird und man damit umgehen muss. Trotzdem, Ralfs Einwand, sage ich jetzt mal, da haben wir auch in anderen Sportarten schon drüber gesprochen, weiß ich nicht, bei Fabian Hambüchen oder so, keine Ahnung, aber es gibt, glaube ich, schon auch außerhalb der Leichtathletik Sportarten, die sich eher dafür eignen, dass man sie auch nach der Karriere noch auf einem Gesundheitsniveau weitermacht und manche vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Turner, da bist du ja auch jemand, der das vielleicht einordnen kann, geht man da privat so danach, weißt du, so als vielleicht ehemaliger Marathonläufer oder wegen mir auch Triathlet, dann gehst du mal eine schöne Runde Radfahren oder gehst abends noch eine halbe Stunde joggen oder sowas. Das ist ja alles auch niederschwellig möglich, aber geht man so abends, weiß ich nicht, also ich finde das sehr spannend zu sagen, so, ja, ich schnapp mir mal meine Stäbe und gehe nochmal ins Stadion oder als Turner, ich mache jetzt nochmal hier, keine Ahnung, fünf.
Ein paar Riesenfelgen.
Ja, genau. Also
als Turner kann ich mir das durchaus vorstellen, man geht einfach in die Halle, läuft da ein, macht Gymnastik und dann macht man ein bisschen Handstand und macht Rolle rückwärts in Handstand und mal ein Salti und Trampolin und geht mal ins Reck, schwingt ein bisschen. Also da kann man die Elemente im Turnen ganz weit runterbrechen vom absoluten Hochleistungsniveau auf dem Breitensportniveau und erstmal so just for fun. Aber im Stabhochsprung, also man braucht eine absolute Fitness oder Grundfitness. Das, was wir ja aus langem Anlauf machen, das machen wir ja in... Das wird ja von Monat zu Monat, von Woche zu Woche aufgebaut, der Anlauf. Wir beginnen immer mit 2 Schritte und 4 Schritte und 6 Schritte. Der Anlauf wird immer länger. Und wenn man da nicht topfit ist, dann hat man ganz kleine Griffe. Bei ganz kleinen Griffen, weiche Stäbe, biegt sich der Stab nicht gut, kommt keine Höhe raus. Wenn man noch aufrollen will, der Popo ist schwer, dann merkt man, oh, da wirken ja Kräfte auf dem Schultergürtel, da wirken Kräfte beim Absprung auf dem Rücken, wenn man da zwei Füße unterläuft. Dann, was soll man jetzt mit Turnschuhe oder Spikes springen? Spikes, die Füße sind ja überhaupt gar nicht gewöhnt. Also ein Läufer oder ein Tennisspieler, ein Fußballer, der nimmt den Ball und kickt dann ein bisschen rum. Und Stabhochsprung ist schon so komplex, dass man das einfach, klar, man kann es bis ins höhere Alter natürlich machen. Gibt es ja auch die Master-Wettkämpfe und finde ich auch ganz cool. Weiß ich nicht, ob ich das machen werde. Ich habe einfach gemerkt, ich brauche was, dass dieser Cut nicht so groß ist. Dass dieser Cut nicht so groß ist. Sozusagen im Ausdauertraining sagt man, ich habe das in Frankfurt in der Halle bei jemandem dann erzählt, im Ausdauertraining sagt man, man soll sein weiter trainieren, abtrainieren wegen Herzen, ne, von der Gesundheit her. Und ich habe für mich festgestellt, ich habe euch erzählt, also ich konnte das gar nicht aussprechen. Und da war ja nochmal ein Phänomen im November 2023, bin ich jeden Tag zum Bäcker gegangen und habe mir ein Stückchen gekauft. Nach 2 Wochen, dann habe ich das meinen Kunden so erzählt. Ja, ich habe ein Stückchen gekauft und die Miriam so, Zucker macht süchtig, Caro, du weißt es doch. Und dann habe ich überlegt, was willst du eigentlich jetzt noch so vom Leben und von deinem Sport und wo willst du hinkommen, bis ich mir wieder ein Ziel gesetzt habe und gesagt habe, ich will die Fitteste in der Trainingsgruppe bleiben. Ah. Und ein Stückchen, also im Leistungssport verzichtest du auf alles, also so gut wie auf alles, ne? Alles sehr diszipliniert und ja, plötzlich habe ich da die Stückchen gekauft und mir dann... Da kannst du ja auch in eine andere Richtung driften. Dann hast du mal 5 Kilo zu viel, dann hast du 8 Kilo zu viel. Und Also wie gesagt, mit dem Herz-Kreislauf-System, da sind wir stehen geblieben. Die Läufer tun abtrainieren, ein Schwimmer tut abtrainieren, ein Triathlet 1-2 Jahre, einfach das ist Herz, was ja groß, durch viel Training groß geworden ist. Und ich habe für mich dann gesagt, Caro, du brauchst auch sozusagen abtrainieren für den Geist. Für den Geist und für die Seele. Ja. Dass es einfach ein langsamer Cut wird, wenn du Zeit zum Training hast, springst, wenn mal ein Wettkampf ist, kannst du auch mitmachen, wenn du Lust drauf hast. Und wenn es aber nicht reinpasst, dann ist es auch okay, dann hast du ja deine berufliche Karriere.
Das ist ja dann der Punkt, wo du dich ja nicht jetzt mit einem Schritt in ein Büro setzt. Ja, das sind, glaube ich, dann nochmal viel härtere Schnitte, ja, wenn die Leute sich ja jetzt auch aus der Sportwelt verabschieden, ja, sondern du bist ja jetzt immer noch sehr nah, jetzt nennen wir mal nicht direkt Sport, sondern nennen wir mal Bewegung und Training und Befassung mit Körper. Das ist ja doch dann sehr nah halt noch an der Grundform, die du als Sportlerin halt auch gemacht hast. Das heißt, du vermittelst ja immer noch sehr viel von deinem Sportlerinnensein, ja, von deinem Profisein halt auch. Und klar, man will sich ja jetzt als Trainerin nicht dahinstellen und sagen, ja, sorry, ich kann jetzt aber die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder Stunde nicht mitlaufen, weil ich schaff's nicht. Also das ist ja nicht dein Ansatz, logischerweise, ne?
Nee, mein Ansatz nicht, aber es gibt natürlich durchaus Trainer, die früher auch Leistungssportler waren und im Laufe der 10, 20 Jahre immer dicker geworden sind. Und dann kommen gesundheitliche Probleme von Diabetes auch, über Bluthochdruck und natürlich das Übergewicht. Und dann tut der Rücken weh und dann tun die Knie weh. Und es geht alles einfach weiter in eine Richtung. Ich war bei der Tour der Hoffnung in einem Jahr dabei. Dann habe ich einen Radsportler kennengelernt, der hat bei den Tourtagen, der hat die Senioren, die etwas Schwächeren am Berg geschoben. Der hat links und rechts einen gehabt und hat die geschoben. Und dann ein Jahr später habe ich ihn gesehen und dann war er dick. Dann sage ich, was ist mit dir passiert? Ja, ich habe aufgehört. Der hat gesagt, ich habe keinen, sag ich, mach doch was für dich ein bisschen. Radfahren, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin 16 Jahre lang, habe ich Kilometer geschrubbt, habe wahrscheinlich 8000 Kalorien am Tag verbrannt. Und dann hat er im Kopf aufgehört und dann hat er 0,0 Motivation gehabt, nochmal zu was investieren für seinen Körper, die Zeit bei Wind und Wetter raus. Also im Leistungssport darfst du ja nicht drüber nachdenken, was du da machst. Also es regnet und du ziehst dein Training durch. Es ist, du bist im Ausland, du bist total im Jetlag, du ziehst dein Training durch. Nur so funktioniert der Leistungssport. Da ist, sind Veranstaltungen, da ist ein Weinfest. Nee, du ziehst dein Training durch. Also du hast nur diese eine Sache im Kopf und versuchst das bestmöglich und bis ins Maximale zu machen. Und wenn vielleicht Leistungssportler, also ich reflektiere ja immer viel, ich beobachte andere Personen, wie sind die während ihrer Karriere und danach. Und da passiert schon so ein Cut, dass man diesen unbändigen Willen, man macht es ja so lang, bis man es nicht mehr will. Und dann kann der Hebel zack in eine andere Richtung gehen. Also ich habe auch so beobachtet, wie hat Steffi Graf, wie hat Boris Becker, was ist mit Lothar Matthäus danach passiert. All die großen Leistungssportler, Henry Maske, da war ich auch dann mal beim Vortrag von Henry Maske und dann dachte, jetzt Leiter von McDonald's, finde ich, passt jetzt irgendwie nicht hierher beim Kaderlehrgang. Also ich habe einfach so die Sportler, klar, jeder kann sein Geld verdienen, wie er gerne möchte, aber ich habe so die Sportler beobachtet, die Profisportler, was die machen. Der eine ist dick geworden und der andere so ein Maradona, der ist ganz abgedriftet. Wir kennen auch Jan Ullrich, der schwere Phasen hatte. Und für mich war es, das seit 2013, wo ich das Personal Training und Fitness Training mache und die Laufeinheiten, das, was ich also im Hochleistungssport gemacht habe, das möchte ich auch weiter vorleben und diese Liebe und Leidenschaft zum Sport, zu der Bewegung weitergeben, weil ich einfach weiß, und deswegen kommen die Leute ja zu mir, die ganz, ganz viel arbeiten und keine Zeit für den Sport haben oder 20 Jahre nichts gemacht haben, weil sie sich hinten angestellt haben und nur Geld verdienen und alles andere wichtiger war. Ich betreue die Leute und ich weiß, wie wichtig es ist, für die mentale und psychische Stabilität und für den Körper, diesen Sport und Bewegung ins Leben zu integrieren. Selbst wenn wir müde sind, wir gehen raus, wir gehen laufen, wir gehen schwimmen, selbst wenn es nur eine Walking-Runde ist oder mal eine kleine Wanderung, mal 2 Stunden, mal 3 Stunden Inlineskaten, nach einer halben Stunde Inlineskaten. Ich komme immer energetischer, ich komme immer ausgeglichener, ich komme freier zurück beim Sport. Beim Computer, man sitzt am Computer und die Zeit verrennt im Nu und macht mal Sport. Ich war eine Stunde oder eineinhalb Inlineskaten und dachte, der ganze Tag ist vorbei. Nein, das ist was anderes. Und man verarbeitet ganz viel und auf diese Ebene, auf die körperliche Ebene, was ja mit dem Stoffwechsel passiert und wie man die Kalorien verbrennt und wie man die Herzpumpe aktiviert hat, Herz-Lungen-Funktion. Also beim Sport ist halt eins wichtig, dass man so trainiert, dass es im Rahmen ist und sich nicht maximal verausgabt und den Körper nur Energie raubt. Und ansonsten ist Sport immer gut und wichtig. Also
erzähl uns mal, wie das bei dir angefangen hat und was erst im Fokus stand und welche Umfänge sind denn bei dir Lauftraining, welche Umfänge sind allgemeines Training? Und du hast das ja schon gerade so ein bisschen angerissen, dass deine Kundschaft eher so aus dem Kreis der normal arbeitenden Menschen, Klammer auf, das ist ein ziemlich großer Kreis, ja, kommt. Du betreust jetzt nicht Sportlerinnen und Sportler oder Leistungssportlerinnen und Sportler.
Der größte Teil ist gesundheitsorientierte.
Okay.
Und ich habe auch immer wieder Fußballer, die kommen zu mir zum Sprinttraining. Die trampeln den ganzen Fuß am Boden, die haben überhaupt keine Schrittlänge. Im Fußball machen die immer so ein Anfersen, dachte ich mir, nee, mit Anfersen, also nach vorne laufen. Und dann tun die Eltern 10, 20 Einheiten im Sprintbuch und wir kommen natürlich mit Kindern, das sind motivierte Kinder, da kommt man super leicht voran. Ne, von Woche zu Woche entwickelt sich das und in dem Alter kann man ja noch viel verändern. Auch ein Mädel im Volleyball, die ist mit den Knien so X-Füße gemacht, Knie nach innen, da muss man ein kleines bisschen durch. Nicht Maximalkrafttraining auf keinen Fall, aber die Statik schon mal aufbauen, die von den Füßen unten, dass die nicht so nach innen knicken, hier aufbauen, dann richten sich die Knie auf. Und also schon auch mal Leistungssportler drin, eine, die hat auch bei der Senioren-Europameisterschaft Goldmedaille gewonnen, Monika, die habe ich lang betreut im Personal Training. Und viel gesundheitsorientierte. Du hast so gefragt, wie das mit dem Laufen kam. Weil ich habe da 2013 zum ersten Mal ein Lauftraining gemacht, Lauf- und Fitnesstraining. Dann haben die ein Jahr trainiert und dann kommen die nächsten Anfänger. Dann dachte ich mir, okay, du kannst die Anfänger eigentlich gar nicht mal zu der Gruppe machen, die jetzt schon ein Jahr trainiert haben. Das sind ja keine Anfänger mehr. Und dann habe ich plötzlich zu 5, 6 Leuten gesagt, könnt ihr vielleicht am Samstag früh? Dann ist da eine zweite Gruppe entstanden. Sonntag, die wurde größer, 12, 13 bis maximal 15 Personen, Samstag auch. Und das war auch lustig. Da habe ich ausgeschrieben, Samstag, alle, die 5 Kilometer joggen können.
Dann war da wahrscheinlich so fast schon Volkslauf, hat sich da versammelt.
Nee, nicht von der Anzahl, aber so. Die Leute haben sich angemeldet. So jemand, der schon 5 Kilometer kann. Und dann haben die sich angemeldet und dann in der ersten Einheit war eine Dame, die hat ja ein Jahr lang Laufanfänger geübt und für sich weiter und konnte schon 50 Minuten am Stück und dann ist es auch eine 5-Kilometer-Runde und dann war ein Fußballer dabei und der Robert, der rennt es halt in 25, 26 Minuten.
Bandbreite. Ja.
Und nach der ersten Einheit, ich wusste ja nicht, wie die Leute, also ich habe da auch noch nicht abgefragt, welche Zeit läufst du und also welche Pace und dann habe ich gleich nach der ersten Einheit gesagt, stopp, wir müssen da was ändern, ich teile euch ist für euch okay, wenn wir das in 2 Gruppen einteilen, die 15 Personen, dann machen wir kleinere Gruppen und ich mache mehr Arbeit. Aber wir haben die Gruppen harmonischer, also das ist mir das Allerwichtigste, dass die Leute vom Tempo her passen und sich jeder in seiner Gruppe wohlfühlt. Also wenn der Schwächste immer hinten dran hechelt, das macht ihm irgendwann keinen Spaß mehr und dann hört er auf. Und dann habe ich also 3 Gruppen gehabt und dann, ich habe das richtig gut aufgebaut, ich war während der Woche mein Personal Training von Montag bis Freitag 1:1 und 2:1 Training. Nee, Entschuldigung, das war aktuell noch gar nicht so. Ich habe ja ganz viel Kurse erstmal gehabt und dann kam Corona. Corona war das dann, was mir das Genick gebrochen hat erstmal. 2020 im März. 20, ja. Ich habe lauter Gruppen. Ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich habe Gruppentrainings gehabt. Ich habe verschiedene Räume im Fitnessstudio angemietet, große Räume, 12 Personen, 15 Personen, 7er-Gruppe, 8er-Gruppe. Und dann heißt es plötzlich, das ist so nicht mehr erlaubt. Also den Kurs, den ich da gehalten habe, den habe ich noch zu Ende gemacht. Aber ich habe dann gedacht, wenn ich es jetzt neu ausschreibe, dann melden sich ja keine Leute an. Und Lauftrainings, es war alles auf einen Schlag. Also das war ganz hart für mich. Ich lache jetzt drüber. Alles, was ich mir in meinem Leben aufgebaut habe, von meinem Profisport, Stabhochsprung, die Hallen waren irgendwie zu. Du kannst dir viele Dinge nur nutzen. Ingelheim hat die Turnhalle zugemacht. Ich habe eine Trainingszeit gehabt. Ich durfte nicht in die Halle allein. Dann dachte man, wo ist denn da jetzt Corona dran am Reck? Aber die müssen es ja irgendwie einheitlich machen. Aber ganz viele Dinge waren für mich in der Leistungssportkarriere nicht mehr möglich. Und dann habe ich für meinen eigenen Sport überlegt, ja, okay, gehst du schwimmen? Nee, ist nicht mehr möglich. Bouldern ist nicht mehr möglich. Ja, was machst du dann? Du kannst jetzt Inlineskaten gehen und joggen. Also bin ich fast jeden Tag gelaufen. Und dann habe ich die Laufkurse im ersten Lockdown habe ich sie eingestampft und dann habe ich wieder langsam gestartet. Aus diesen Gruppentrainings habe ich dann vorgeschlagen, wer möchte denn 1:1 oder 2:1 Training machen, weil das war ja erlaubt. Also habe ich mir so langsam mein Personal Training, was erst ganz klein aufgebaut war, 1 am Tag oder 2 am Tag, das wurde immer mehr. Plötzlich habe ich 3, 4 am Tag gehabt und vormittags auch noch. Und dann, also mein Fokus war ja immer der Hochleistungssport in der Zeit noch. Ich habe davon nicht leben müssen. Ich war bei der Bundeswehr. Mhm. Ich habe das einfach als Nebentätigkeit mir so aufgebaut und das hat sich immer entwickelt. Und dann kam im November der 2. Lockdown und ich wollte nicht schon wieder. Das ist ja über Wochen Planung. Du legst die Termine fest, du machst die Flyer, du verteilst die Flyer, die Leute melden sich an. Das geht ja nicht innerhalb von einer Woche. Das ist ein richtig 3-4 Monate Vorlauf. Und dann habe ich den November wieder den Kurs voll gehabt, alle Kurse voll und dann heißt Lockdown, der 2. Und dann habe ich gesagt, ich muss Geld verdienen, ich kann das nicht einfach einstampfen. Und eine Kundin hat gemeint, ja, kannst du dir nicht was einfallen lassen mit nur 2 Personen, was halt erlaubt ist. Und dann die Caro, ehrgeizig, wie sie ist und motiviert, jetzt haltet euch fest, ich habe Samstag und Sonntag früh von 8 bis 12 Uhr alle 5 und 10 Minuten zwei Personen, ein Team, alle 5 bis 10 Minuten ist ein anderes Team gestartet. Ich war am Start, ich habe einen Streckenplan gezeichnet, eine von der Trainingsgruppe hat mir geholfen, entweder war sie im Start oder einer war mit dem Rad auf der Strecke, hat am Boden dann Schilder hingemacht, wie die Strecke geht, wir haben Sägespäne ausgelegt, Pfeile gemacht, wir haben Stationsschilder einlaminiert, habe ich am Boden gelegt und dann wussten die so 5, 6 Stationen, also am Start gab es diesen DIN A3-Plan, Dann kannten die halt schon den Wald ein bisschen, aber da wir das schön ausgeschildert haben mit Stopp und Pfeile und Steinchen draufgelegt, also wir hatten ja eine 20 Minuten Vorarbeit. Dann habe ich da 4 Stunden die Leute betreut und nach 4 Stunden haben wir die Hütchen wieder eingesammelt, bin ich nach Hause, habe in der Badewanne die Schilder geputzt, die Hütchen geputzt, habe sie in der Wohnung aufgestellt, dass es für nächste Woche wieder schön ist. Und ich... Ja, also war eine verrückte Zeit, aber die Leute, ich habe da 100 Leute am Wochenende betreut. Wow, die hatten nichts. Ja, das ist brutal. Die hatten erstens nichts anderes war möglich und die Caro hat sich eingesetzt und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht abgefragt, ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist. Ich wollte den Leuten ein Training ermöglichen und es gab Regeln, das hieß Abstand halten, das habe ich eingehalten am Start. Wo der Streckenplan ist, ist ein, der Pro, also der Erfahrene, ist zu mir gekommen. Ich habe ihm die Strecke gezeigt und 15 Meter weiter vorne haben wir Hütching am Boden aufgestellt. Da war dann der Newbie. Und dann hat der Pro sein Newbie genommen und ist zusammen auf der Strecke und die hatten Spaß und die haben trainiert. Und am Ziel musste ich natürlich immer sagen, wieder weiter, 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 nächste Team kommt.
Hier nicht stehen bleiben, hier gibt es nichts zu sehen.
Und wehe, da kommt die Polizei oder jemand Kontrolleur. Also naja. Ich wollte für mich alles ganz akkurat machen, dass mich keiner angreifen kann. Hier, die Hingst macht da irgendwas. Nein, hat alles Hand und Fuß gehabt. Und mir war es auch wichtig, weil ich betreue ja viele Leute mit den gesundheitlichen Problemen von Diabetes und Herzprobleme. Und dann war mir wichtig, dass da keiner den anderen ansteckt. Und wenn jemand Impfung bekommen hat, mir melden. Und wenn jemand Corona hat, mir melden. Der durfte auch kommen. Also so, der durfte auch kommen. Aber der war dann allerletzte Mann, ganz alleine.
Ja, das ist ja genau die Phase gewesen, wo wir ja auch angefangen haben hier mit unserem Podcast, ja, logischerweise. Ja. Ja, weil wir hatten ja auch nichts zu tun. Ja. Es gab keine Sportereignisse und es gab keine Läufe. Und tatsächlich hat ja da auch nochmal ein Schub stattgefunden. Ich würde mich jetzt wirklich interessieren, ob dieser Schub in Richtung Laufen, der ja aus diesen Corona-Lockdowns und der Mangel an Optionen entstanden ist, ob der halt auch nachhaltig ist, ob der jetzt halt noch messbar ist. Das würde mich auch nochmal interessieren, habe ich aber noch nichts zu gelesen.
Vom Laufgeschäft, also der Stefan hat da auch ganz viele Leute, die Schuhe gekauft haben, die haben die Schuhe vor die Tür gestellt oder nach Hause vor die Tür gestellt. Also der hat einen richtigen Boom gehabt und so was er erzählt, ist es weiterhin das Geschäft gut. Bei mir, ich habe es ja auch ganz weitestgehend, okay, wir sind jetzt keine 100 Personen mehr, aber lasse es 75 bis 80 sein. Und
das ist immer noch sehr viel.
Ja, ich habe dann ja plötzlich, das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt, also aus Sonntagsgruppe ist dann 8 bis 9 Laufanfänger ohne Intervalle. Ohne Intervalle, genau. Und auch keine Walker. Die können schon alle so durchjoggen. Mhm. Dann von 9 bis 10 habe ich meine Nordic Walking Gruppe. Gesundheitliche Probleme. Oder wenn jemand Samstag Corona hatte, über 1-2 Wochen richtig heftig, dann sage ich, du, dann komm doch mal erst in meine Nordic Walking Vereinseinheiten vorbei, in die Nordic Walking Gruppe, dann startest du schon wieder Herz-Kreislauf-System aktivieren, in kleinen Schritten schaust, was dein Körper 1-2 Tage später danach macht, wie verträgst du die Belastung, aber nicht komplett, also über Wochenpause, sondern ein bisschen in die Bewegung wieder reinkommen, Stoffwechsel ankurbeln, was fürs Immunsystem machen, fürs Gemüt machen, rausgehen, schon in kleinen Schritten wieder starten, ne? Das ist ja meine Philosophie, in kleinen Schritten starten, dranbleiben und dann entwickelt sich was. Also von 9 bis 10 die Nordic Walker und von 10 bis 11 habe ich dann nochmal Laufanfängergruppe, wo Walker dabei sind. Also die machen so, manche können schon durchjoggen, aber langsameres Tempo als die erste Gruppe und manche machen nur Walking. Und Samstag habe ich dann, das habe ich jetzt erstmal zusammengefasst, aber da habe ich 1,5 Jahre dann 2 Gruppen gehabt, die erste Gruppe 7 bis 8 Kilometer gelaufen und die zweite Gruppe, das waren dann meine fortgeschrittenen Läufer, da ist der Markus dabei, der hat eine 5,30 bis 5,40er Pace, also es geht richtig flott und die Mädels sind den Halbmarathon, Gutenberg-Halbmarathon letztes Jahr in 2 Stunden gelaufen und dann bin ich mit denen noch 8 bis 10 Kilometer gelaufen, also hatte ich da hatte ich jeden Samstag fast einen Halbmarathon gemacht.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mal kurz zusammengerechnet, das ist relativ viel.
Ja, Samstag mein Halbmarathon, Sonntag bin ich auch 3 Stunden draußen, dann sind auch noch 12 bis 13 Kilometer zustande gekommen. Und ja, beim Sonntag jogge ich dann mit langsam. Das ist aber für die Gesundheit, das wisst ihr, langsameres Laufen ist anstrengender teilweise, als sein Tempo zu laufen. Und dann mache ich flottes Walking. Das fordert mich dann von der Hüfte und den Füßen auch mehr. Also ich sehe für mich immer so eine sportliche Challenge. Und das Allerwichtigste ist, dass es so eine coole, gute Community ist. Wir sind da draußen bei Wind und Wetter. Früher haben die geschrieben, ist heute Training? Und dann habe ich einmal an den Unmerk geschrieben, Lucy und ich sind draußen und warten auf euch. Und ab dem Zeitpunkt wusste jeder, die Caro bietet das Training an. Und irgendwie schnell umorganisieren in eine andere Trainingsstätte. Nein, es ist selten. In den 10 Jahren mache ich das. Ich war einmal krank. Ein einziges Mal in 10 Jahren. Da habe ich Trainingseinheit gesagt, das schreibe ich euch gut. Kommt ein Ersatztermin. Und ansonsten war einmal eine Trainingseinheit, wo wir angekommen sind am Parkplatz und es hat, glaube ich, ohne Ende geschüttet. Und dann sagen wir so, such mal einen Ersatztermin. Dann haben wir da gestanden, 10 Minuten, Viertelstunde wegen Ersatztermin, haben wir einen gefunden. Dann sage ich, und was macht er jetzt heute noch? Dann sagt eine Teilnehmerin, also ich laufe jetzt noch eine kleine Strecke für mich. Dann sagt die andere, ach, da komme ich mit.
Ist ja klar.
Und dann sind nochmal 2, 3 und dann sage ich, wisst ihr was? Also ich habe verstanden, wir machen heute Training. Und es war mal ist Schnee und es ist saukalt, auch Minusgrade. Und es windelt und manchmal hat es 38 Grad. Dann habe ich natürlich nicht bei 38 Grad die 10 Uhr bis 11 Uhr Gruppe betreut, sondern habe dann gesagt am Freitag, kurze E-Mail, alle ziehen wir vor, die ersten starten von 7 bis 8 und die anderen 8 bis 9, beziehungsweise, dass wir vor 10 durch sind mit dem Training. Also ich habe immer alles angepasst. Mir ist das Training super wichtig, dranbleiben und mir ist das Wohlergehen der Personen wichtig und mir ist dieser Spaß, diese Community total wichtig. Deswegen, was da gerade so passiert, so ihr kriegt ja in der Presse mit, kann ich nicht akzeptieren, ich nicht befürworten, kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
Das ist eine sehr gute Überleitung jetzt schon, weil ich hatte das absolut auch in meinem Zettel hier gerade stehen, ehrlich gesagt, also wenn man schon so viel von draußen Sport treiben in großen Gruppen und für die Gesundheit und so jetzt schon gesprochen haben, dann ist es ja, sagen wir mal, eine umso erstaunlichere Entwicklung, die ja zuletzt auch durchaus in verschiedensten Medien Gehör gefunden hat. Also
Bundesweit.
Absolut. Ich würde vorschlagen, also du darfst es gerne in meinen eigenen Worten schildern. Ich meine, wir werden, sonst können wir das auch in den Shownotes hier nochmal den einen oder anderen Artikel verlinken. Es gibt ja auch was von der Tagesschau, haben wir auch einen Artikel, habe ich hier gerade gehabt, den können wir mit dazu anhängen. Es könnte so einfach sein, draußen Sportangebote zu schaffen, in der Natur, im Wald. Aber man kann es auch komplizierter machen, denn was war denn da so jetzt vor 1-2 Wochen los bei dir?
Lass mich das nochmal ein bisschen zugespitzt formulieren. Ja, wen vom Sportamt hast, vom Forstamt, Entschuldigung, wen vom Forstamt hast du denn so beleidigt oder bist ihm so auf die Füße getreten, dass er hinter dir her ist?
Niemand. Niemand. Und vorab, ich habe im September 2023 für das Forstamt Rheinhessen einen Spendenlauf Run for Trees gestaltet. Organisiert, mit ins Leben gerufen, 14 Helfer aus meiner Trainingsgruppe, von 8 bis 12 Uhr standen wir im Wald, von Mai bis September, Planungen über Wochen. Und aber es hat alles seitdem perfekt
warst du, seitdem warst du bei denen auf dem Schirm und dann haben die irgendwann gedacht, was macht die da eigentlich?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß ja auch gar nicht, wo diese Schnapsidee herkommt plötzlich. Ich hatte einen Gestattungsvertrag, also seit 2013 mache ich das Training. Ich hatte auch jetzt die letzten Jahre seit 2019 den Gestattungsvertrag unbefristet.
Also nochmal kurz, du bist zum Forstamt hingegangen oder zum Ordnungsamt und hast das angemeldet?
Nein, das war noch früher. Ich hatte 2013 meine Flyer ausgehängt. Und dann wurden die Flyer abgehängt. Aha. Ach, was ist denn da los? So ein laminierter Zettel habe ich da hingemacht auf die Infotafel. Und dann kam eine E-Mail. Frau Hengst, wissen Sie eigentlich, dass es eine Waldnutzungsgebühr gibt? Sag ich, nee, weiß ich nicht. Und dann hat mich der damalige Leiter oder Förster halt angerufen und haben wir drüber gesprochen. Und ja, dann haben wir auch einen Preis. Also ich hatte eine Gruppe und ob ich jetzt 8 oder 10 Euro da bezahle, ich habe nicht gerechnet. Ich hatte die Bundeswehr, ich hatte mein monatliches Geld, ich hatte den Profisport, ich habe das nebenbei gemacht. Da muss man nicht so ganz genau kalkulieren. Und dann habe ich für die Gruppe immer ein bisschen Geld bezahlt und dann.
Aber in so einem kleinen Bereich, also ein paar Euro letztlich, ja?
Ja, ich hab's nie umgerechnet, wie viel Prozent es sind. Nie. Ja. Also wie gesagt, ich hatte mein Geld und habe mir da versucht, was aufzubauen. Und das war für mich, also wirtschaftliches Denken war da nur nicht notwendig. Und dann hat mich der Herr Koch angerufen und gesagt irgendwann, Frau Hingst, also bei uns gibt's jetzt Neues. Ja, Gesetz nicht. Gesetz wissen wir, ist eine neue Verordnung oder neue Gebühr pro Veranstaltung kostet das jetzt 400 Euro. Dann sage ich, dann sagt er, ja, Frau Hengst, mir ist klar, sowas können Sie nicht bezahlen. Dann sage ich, ja, das ist nett. Dann machen wir bei Ihnen 0 Euro. Und so lief mein Vertrag. Ich hatte den Vertrag.
Also ich meine, an der Stelle habe ich schon ganz viele Fragen. Also erstens das mit der Nutzungsgebühr wusste ich ehrlich gesagt nicht.
Habe ich auch nicht gewusst. Also für Sportveranstaltungen war mir das
für
bewusst,
Sportveranstaltungen
das ist aber was ist anderes,
das,
genau.
Genau, ja, ist mir, war mir das schon auch klar, dass es eine Nutzungsgebühr gibt. Gibt es ja auch für Straßenläufe logischerweise. Ne? Also es ist nicht so, dass man einfach irgendwo einen Straßenlauf machen kann. Für alle, die noch nie einen Straßenlauf organisiert haben oder sich vielleicht da noch nicht Gedanken drüber gemacht haben. Und dass man das in einem Wald natürlich auch entsprechend hat, wenn man da eine Veranstaltung macht, ist klar. Letztlich geht es ja um gewerbliche Nutzung, habe ich das richtig verstanden? Ne? Es geht ja um gewerbliche Nutzung des Waldes, also des öffentlichen Waldes. Ne?
Ja, ich weiß ja auch nicht, wenn Vereine umsonst rein dürfen, dann frage ich mir, Fußballer laufen bestimmt auch in der Vorbereitung, sehe ich natürlich, auch in der Vorbereitung im Wald. Zahlen die dann auch? Also es ist ganz krass, was da passiert. Wir sind jetzt gerade so mitten schon im Thema, ne? Das geht in die verschiedensten Richtungen. Erstens geht's um meine berufliche Existenz. Ich habe mir da was aufgebaut. Es ist ein Lauftraining. Zweitens geht's hier um eine Waldnutzungsgebühr, wo ich sage, Moment mal, mit unseren Steuergeldern. Stimmt, ich habe ja auch Umsatzsteuer von sagen wir jetzt 120 Euro ist eine Kursgebühr. Dann geht erstmal 19% Umsatzsteuer ans Finanzamt. Und dann kommen die ganzen Ausgaben. Und dann geht ja noch die Einkommensteuer weg, also bleibt da schon ziemlich wenig übrig. Und dann habe ich gedacht, stimmt, ich zahle ja Steuer, meine Teilnehmer zahlen ja auch schon mit ihren Steuern den Wald. Warum jetzt eine Waldnutzungsgebühr? Das ist der zweite Punkt. Und dann habe ich gemerkt, also betrifft das jetzt eigentlich nur mich? Nee, es betrifft ja eigentlich andere Leute auch, die da was anbieten. Und wie der Zufall will, ich tue meine Teilnehmer zu einer Yogadame empfehlen. Und dann ruft mich meine Freundin an nach unserem Einzeltraining und die war beim Yoga noch. Caro, wir müssen mal sprechen. Die Sabine hat jetzt einen Gestattungsvertrag mit 10% plus Umsatzsteuer.
Okay.
Noch extremer. Und das hat sie vor Weihnachten beantragt. Und hat sie 3 Wochen, ich habe mit ihr dann telefoniert, sage ich, Sabine, was ist denn da? Weil ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit, nach 9 Monaten kann ich jetzt nicht mehr. Sie hat 3 Wochen verhandelt und E-Mails, 20 E-Mails hin und her und hin und her, wegen ein, sie ist Yoga-Trainerin, sie macht ein Laufen mit Atmung. Das ist ihr Ziel im Oberalmerwald. Und da musste 10% plus 19% Umsatzsteuer abgeben. Dann dachte man, okay, es betrifft nicht nur mich, sondern auch die Yoga-Dame. Und dann hat die Sabine gesagt, sie kennt eine andere Yoga-Trainerin, die hat auch bietet auch sowas an. Und sie sagt aber die Waldbaden-Leute, die dürfen umsonst rein.
Da merke ich, also die Leute, ja, die Waldbaden anbieten. Ne?
Genau,
also
die Waldbaden, ne, die anbieten.
Die gegen Kursgebühr Waldbaden anbieten.
Ich weiß es natürlich auch nicht genau. Vielleicht ist denen ihr Preis kleiner, aber der Preis ist vielleicht kleiner, weil die nicht davon leben müssen. Wenn jemand eine Nebentätigkeit hat, wie ich das ja früher hatte, guckt da nicht genau auf den Preis. Wenn jemand Kleinunternehmer ist und keine Umsatzsteuer, keine 19%, also da dem Finanzamt abgeben muss, achtet vielleicht auch nicht so auf den Preis. Wenn jemand in der Rente ist und einfach noch was aus Herzblut machen will, sein Job, seine Leidenschaft, oder man bewegt sich ja selber auch mit, man tut also eigenes Training machen und betreut Leute und gibt sein Wissen weiter, dann achtet er in dem Moment als Rentner auch nicht genau auf den Preis. Wenn jemand einen Mann zu Hause hat, sage ich jetzt mal einfach Mann, der viel Geld verdient, und die Frau ist Hausfrau gewesen und möchte noch ein bisschen was für sich machen und Liebe und Leidenschaft ihr Wissen weitergeben, dann achtet sie auch nicht genau auf den Preis. Also, aber jemand, der von leben muss, achtet natürlich da genau auf den Preis. Also, und dann habe ich gemerkt, dieses Ungleichgewicht, Waldnutzungsgebühr gegenüber Yoga, Lauftraining, Waldbaden, vielleicht gibt's, das ist, wenn Waldbaden kostenlos da rein dürfen, möchte ich auch, dass Yoga kostenlos rein dürfen und natürlich ein Lauftraining, weil wir machen nichts kaputt, wir hinterlassen kein Dreck, wir machen keinen Lärm, wir brauchen für unser Lauftraining keine Absperrungen, wir befinden uns einfach, wir bleiben einfach auf den Hauptwegen, das kennt ihr alles, wir laufen, und deswegen ist es, das sagen ja auch Verwaltungsrechtler, ne, mittlerweile, diese Verhältnismäßigkeit passt überhaupt nicht. Von Lauftraining erstens 10% verlangen und dann bei jemand anderen nichts verlangen. Und Willkür ist es für mich. Mhm. Und Willkür hat nichts mit Transparenz, Fairness und Nachvollziehbarkeit zu tun. Da muss man sich ja überlegen, also okay, wenn ich da jetzt was unterschreiben würde für ein Jahr, welcher Leiter, welche internen Absprachen kommen dann von am Forstamt nächstes Jahr? Die Frau hat ja am Telefon gesagt, wir wollen keine 25% von Ihnen, sondern nur 10%.
Das ist ja nett. Das ist ja nett,
90 oder? Vielleicht in 3 Jahren, wer weiß.
Also nochmal, es gibt auch keine Gebührenordnung. Ne? Also es gibt jetzt nicht eine Tabelle, wo man gucken kann, okay, weil es macht ja einen Unterschied, das ist ja in der Steuer völlig überraschend auch so, ob man 100 Euro erwirtschaftet, 1.000 Euro oder 10.000 Euro oder 100.000 Euro.
Nein,
das ist ein großer Unterschied.
Nein, es gibt keine Gebührenverordnung. Es gibt ein Landeswaldgesetz, Paragraph 22. In diesem Absatz heißt, organisierte Veranstaltungen müssen angemeldet und genehmigt werden. Und dann sage ich ja auch, hallo, ich bin doch keine Veranstaltung. Also lasst mal die Kirche im Dorf. Ich bin ein Lauftraining und ja, dann muss man weiter gucken, ab wann ist man denn juristisch eine Veranstaltung. Aber vorher, wie gesagt, vorher ist alles mit 1-2 Telefonaten geklärt worden. Und wenn man Sport unterstützen möchte und was für die Bewegung der Bürgerinnen, also die sollen was tun, und dann kann man das, die müssen uns ja kein Geld geben. Die müssen nur einen Gestattungsvertrag, ein Formular, druckt man aus, Name, Vorname, Adresse, was bietest du an, Datum, Unterschrift, herzlich willkommen, gute Zusammenarbeit. Und wenn dann mal eine Veranstaltung ist, ein Jedermannslauf oder Orkan Windstärke 10, dann kann das Forstamt uns Anbieter anschreiben, bitte an diesem Wochenende den Wald von 8 bis 12 Uhr nicht nutzen. Alles klar.
Das macht
für mich Sinn.
Das ist der Punkt, den ich halt auch so gar nicht nachvollziehen kann. Also es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass der Querschnitt der Bevölkerung hierzulande, glaube ich, durchaus mehr Bewegung gebrauchen kann. Insofern alle Angebote, glaube ich, herzlich willkommen sind, egal ob das jetzt in einem Vereinsumfeld ist oder auch in, ich sage jetzt mal, gewerblichen Anbietern, die versuchen, Menschen zu motivieren, sich zu bewegen. Am besten auch natürlich vielleicht draußen in der Natur, wissen wir auch, hat alles gute Auswirkungen natürlich auch auf die Gesundheit.
Und dann muss ich sagen, verstehe ich das nicht ganz, weil der Punkt ist natürlich Veranstaltung, da stelle ich mir jetzt auch eine größere Dimension vor. Sagen wir mal klassischerweise eine Sportveranstaltung, das ist schon das Beispiel genannt, ein Jedermannlauf oder so. Gut, ja, da wären dann punktuell mal mehr Menschen unterwegs, sozusagen in diesem Wald. Und klar muss man dann irgendwie sicherlich Sorge dafür tragen, dass im Nachgang da auch alles, also dass da kein Müll zurückbleibt und so weiter und so fort. Aber das ist ja in Lauf, Walking, was auch immer, Kursen, ja, weiß jetzt nicht, was da lass es, wenn es, aber wahrscheinlich sind es irgendwo zwischen 10 und 50, also wahrscheinlich ist so die Range, was
nein,
du wahrscheinlich...
Nein, keine 50 Personen
auf einmal. 50 wäre schon sehr unpersönlich, gell?
Also die Nordic Walking Gruppe, es fehlen ja auch immer Leute mal.
Ja, klar,
es genau. Es fehlen immer Leute mal. Wir sind dann in der Nordic Walking Gruppe 5, 6. Maximal nehme ich 20 Personen an einer Gruppe auf. Und manchmal switcht halt einer in eine schnellere Gruppe und probiert das aus. Möge es dann mal 21 oder 22 sein. Und am nächsten Wochenende sind wir 12. Also das hält sich alles.
Und dann
alles,
ist man auf befestigten Wegen in dem Wald unterwegs, wo ich mir dann so, also jeder Spaziergänger oder der privat laufen geht oder, also da verstehe ich halt einfach nicht die Argumentationsgrundlage. Übrigens, wir reden hier vom Forstamt Rhein-Hessen, ist es,
Hessen.
Oder? Ja, genau.
Ja.
Also, falls ihr zu viel Zeit habt oder Lust, schreibt den ganz gerne mal ein paar E-Mails zu dem Sachverhalt,
ja, wir brauchen Support.
Dass ihr da gehört habt. Ihr würdet euch das
also
auch gerne mal erklären.
Was mich nochmal interessiert, Caro, du hast ja wahrscheinlich... also ich weiß, dass du eine Menge Rückmeldungen bekommen hast aus allen möglichen Bereichen. Hast du denn auch mal von anderen Bundesländern gehört, dass es ähnliche Regelungen dort gibt?
Ich bin ja schlau geworden. In 9 Monaten hatte ich viel Zeit, jeden Tag mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und jemand hat mir einen Link geschickt von Thüringen. Mhm. Und Thüringen, da heißt Lauftreffs, sollen angemeldet werden, aber sind nicht kostenpflichtig. Genau, ist doch super, ist doch geklärt. Und dann habe ich gemerkt, dass in Rheinland-Pfalz, da gibt's ein Landeswaldgesetz, keine Gebührenverordnung. Jetzt sagt das Umweltministerium, die können gar keine Gebührenverordnung machen. Also so eine staatliche Gebührenverordnung, sowas geht, glaube ich, nicht. Deswegen sagen die jetzt, es ist ein Entgelt. Aber es ist halt Willkür. Und Willkür geht so lang gut, bis sich einer beschwert. Mhm. Und ihr kennt die Hingst, wenn irgendwann ihr zu viel ist, dann mache ich den Mund ganz laut auf, ne? Und ich erdulde viel, ich kann viel schlucken, ich kann drüber hinwegsehen, aber da ist mir echt der Kragen geplatzt. Und wie ihr sagt, es sind ja die Spaziergänger müssen nichts bezahlen, die Wanderer müssen nichts bezahlen, die Mountainbiker müssen nichts bezahlen. Wenn jemand jetzt ein Mountainbike-Trail, mich hat einer angeschrieben, die machen Mountainbike-Trails. Ja, die haben dafür eine Gebühr bezahlt, einmalig, dass sie Trail aufbauen. 30, 40 Kilometer, die gehen ja in den Wald. Die machen Wege. Vielleicht müssen sie auch den einen oder anderen Baum mal absägen. Wir machen nichts kaputt, wir berühren die Bäume nicht mal. Ja. Und dann ist auch so, ich habe dann bei der Leitung am Telefon gesagt, ja, und wie wollen Sie das kontrollieren? Also jeder muss dann bezahlen. Ja, jeder. Dann sage ich, und wie wollen Sie das kontrollieren? Steht dann zukünftig ein Pförtner da. Also das wäre ja dann total fair. Am Parkplatz steht ein Pförtner da, der kontrolliert, ob du privat oder gewerblich oder halt freiberuflich hier bist. Machst du damit Geld oder nicht? Weil es ist einerseits meine Branche, Gesundheit, Fitness und Bewegung, aber es gibt ja auch, und die sollen alle weitermachen und die sollen kommen. Es gibt auch Hundeschule und andere, die den Wald benutzen. Und weiß nicht, ob da sich jeder anmeldet. Mein Waldbaden, wenn Waldbaden kostenlos möglich ist, dann sollen die anderen Sachen auch kostenlos möglich sein.
Ja, also es ist schon eine schräge Idee. Ich sehe auch gerne immer dahinter Aufwand und Nutzen. Ja, also da beschäftigen sich jetzt ja Menschen in diesem Forstamt permanent damit. Was ist denn bitteschön der Ertrag? Ja, also was ist denn der nennenswerte Ertrag, der da überhaupt bei rauskommen kann?
Und die Frage ist, was wollen die denn mit unseren Geldern machen? Genau.
Ja, genau.
Die von der Yoga-Dame, jetzt nehmen wir einfach mal Zahlen, von der Yoga-Dame kriegen sie 40 Euro, 60 Euro, von mir kriegen sie vielleicht dann 200, 300 Euro, vom anderen Bieter 20 Euro. Da kann man sich Müllsäcke kaufen, da kann man sich keinen Bagger kaufen, da kann man sich keinen Mitarbeiter leisten, da kann man das Forstamt auch nicht sanieren. Mit diesen Sachen kann man nicht, mit diesen kleinen Geldern kann das Forstamt nichts machen. Aber das macht den Kleinberufler noch weiter kaputt.
Das Leben
und
schwer.
9 Monate lang, was wir da schon alles vorangebracht haben. Manche machen da neue Projekte und. Mhm. Ja, ich lebe natürlich mit Angst seit Monaten. Irgendwann habe ich gemerkt, das bringt jetzt auch nichts, Caro. Sieh das mal, psychische Stabilität aufbauen, mentale Stärke, mach dein Training einfach weiter. Also wenn sie mich rausschmeißen wollen, dann findet das, glaubt keiner gut. Oder muss ich auch einen Plan B mir einfallen lassen? Es geht einfach nicht. Also,
naja, es sind ja zwei Konsequenzen, die sollte darauf beharrt werden, sind wahrscheinlich zwei potenzielle Konsequenzen. Entweder man verleidet Leuten wie dir am Ende ihre berufliche Existenz sozusagen und es rechnet sich einfach nicht mehr und es wird weniger solche Sportangebote für die Bevölkerung geben. Oder ihr seid gezwungen, eure Preise natürlich dementsprechend anzupassen, was dann ja auch nicht zum Vorteil der Allgemeinheit ist, weil dann die Preise teurer werden würden, damit es für euch sich noch irgendwo rechnen kann mit den, Sonderabgaben. Das ist natürlich beides irgendwo Quatsch einfach.
Man muss ja, erst habe ich gedacht, okay, ich muss das bezahlen. Dann sagt eine Kursteilnehmerin, nee, das musst du dann selbstverständlich umlegen, weil bei dir, wenn ja schon kleiner Gewinn nur übrig bleibt, musst du das on top auf die Kursgebühr rechnen. Und dann wird die Kursgebühr teurer, dann müssen die Leute erstmal bereit sein. Ja. So, was seid ihr bereit, für ein wöchentliches Training zu bezahlen?
Ja. Ja, genau,
jetzt habe ich zwischen 16 und 20 Euro die Stunde, ist ein kleiner, adäquater Preis. Wenn die Leute mal ein-, zweimal, dreimal fehlen, weil sie krank sind, Urlaub sind, das ist da schon ein gespeist von denen, aber man kann da jetzt nicht pro Stunde 30, 40 Euro verlangen. Das geht halt nicht. Also funktioniert das nur kleiner Preis und viele Leute. Und das ist ja das, was mich von Herzen freut, dass viele Leute zur Bewegung kommen. Und wenn ich die Kursgebühr Waldnutzungsgebühr on top drauf tue, wird der Preis höher, kommen weniger Leute, dann rentiert sich's nicht mehr. Und dann ist das, was Philipp sagt, das hat mir nämlich auch eine Frau geschrieben, die ist aus Hanau, also Hessen, die hat ganz klar gesagt, die sollen froh sein über jeden, der das anbietet.
Total.
Weil sonst gibt's keine solche Anbieter mehr. Und dann habe ich mich weiter beschäftigt, kam ein Link von einer, die ist beim Workshop mal dabei gewesen, sagt, Caroline, kennst du das eigentlich? Da gibt's so Boxen. Rheinland-Pfalz tut Boxen, Sportboxen finanzieren, bezuschussen. Da gibt's Land bewegt, Projekt und dann würden in, ist ja auch eine gute Sache, in eine Kommune kann sich so eine Box kaufen, Trainingsbox, also Gitter, wo Kettlebell drin ist, Rope, das wird dann aufgestellt, ich glaube in Zweibrücken ist sowas, der Inhalt kostet 10.000 bis 13.000 Euro, das wird mit 90% der Kommune bezuschusst und als Privatperson oder als Anbieter mit einer App mit monatlicher Gebühr kann ich das dann nutzen. Da tut das Land Geld investieren, die Boxen aufbauen, jetzt wissen wir immer noch nicht, was passiert, wenn da geklaut wird und, ne? Aber im Sinn für Bewegung und bei uns müssen die nicht mal Geld investieren, die müssen lediglich für 10 Minuten, die haben Vordrucke, Gestattungsvertrag, Frau Hingst, schreiben Sie, oder die Yogadame, schreiben Sie bitte, was Sie machen, wir wissen Bescheid, schön, dass Sie da sind, haben Sie Spaß, machen Sie weiter, Sie tun was Richtiges Gutes. Und jetzt habe ich einmal, das ging runter wie, das ist Balsam für meine Seele, bei einem Interview habe ich jetzt schon mal gelesen, ja, das, was Frau Hingst macht, das ist wirklich sehr gut. ja, genau. Und wisst ihr, ich verdiene da kein großes Geld. Wo ich Geld verdiene, sind Vorträge und Gesundheitstage und Seminare. Und da appelliere ich, bewegt euch, tut was für eure Gesundheit, sucht euch professionelle Anleitungen, die euch von Woche zu Woche betreuen, die euch bei der Technik korrigieren. Und ich lebe das selber vor und gebe es, ich tue nicht nur in der Theorie erzählen, ich gebe es auch in der Praxis weiter. Und das kann jeder sehen mit Videos, also die Bettina hat einen Leserbrief gemacht und sagt, Caro ist so transparent, die macht die Flyer, die schreibt die Preise drauf, die meldet es an, die tut es auch noch appellieren, vorleben, die macht noch Videos und Fotos und es kann nicht sein, dass so jemand dann bestraft wird, das wird erschwert, Steine in den Weg gelegt. Nein, das soll als gutes Vorbild voraus. Und ich würde es so schön finden, wenn Rheinland-Pfalz das von dieser Seite sieht. Also klar, das ist Umweltministerium. Beim Ministerium für Sport habe ich letztes Jahr im Oktober einen Gesundheitstag, war ich als Referentin dort und habe das alles vermittelt. Und wenn das Umweltministerium vielleicht mit den anderen Leitern, also aus dem anderen Ministerium zusammensitzt und sagt, also wir haben ganz einen anderen Ansatz. Es ist ja schön, dass die Wälder erhalten bleiben, aber die Bäume Fall nicht wegen Lauftraining um, die trampeln da nicht und die machen auch keine Wege kaputt und die Bänke, das ist ja auch toll, dass ihr das macht, die sind für die Allgemeinheit da, die Frau Hingst muss man nicht extra Bänke aufstellen, die hat ja keine Anforderungen und unterstützt es doch einfach. Einfach, also es Sport und Bewegung, es gibt so viel, die Zivilisationskrankheiten, das wird ja immer mehr, die Leute werden dicker, die Leute leben ungesünder, der Diabetes steigt, Bluthochdruck, dann gibt's jetzt Insulinspritze, Abnehmspritze, ne? Nein, fangt an der Basis an, nicht mit, immer mit Medikamente und Tablette, sondern, also ich nehme keine Nahrungsergänzungsmittel, ich nehme keine Tabletten, ich habe mit 38 Jahren immer noch Profisport gemacht, ich bin kerngesund, es funktioniert auch anders und das ist das, was ich den Menschen einfach weitergeben möchte. Und wenn die, wenn der Körper gut drauf ist und die Seele gut drauf, dann ist der Mensch halt glücklich.
Ja, und dann kommt Bescheid vom Amt und dann geht's dahin.
Vielleicht hätten sich da ein paar Leute bei dem Kurs von dir anmelden sollen und da öfters mal mitmachen. Vielleicht wären die dann auch entspannter oder wie auch immer.
Ja, vielleicht sollte ich diesen Gesundheitstag, sollte ich mich direkt ans Umweltministerium direkt wenden und mal den Gesundheitstag mit denen machen und draußen die Nordic Walkings Einheit. Also es ist schon so, in der Theorie sind viele schlau und ich habe auch dann nach dem Gesundheitstag gesagt, wollen wir dann ein wöchentliches Training integrieren und dann drehen die Mühlen ganz langsam. Ja, wir schauen mal, wir gucken mal, wie die Resonanz ist. Bei meinem Stabilisationstraining waren 12 Personen da, beim Rückenpräventionstraining war maximale Teilnehmerzahl, beim Vortrag waren 15 Personen da, also wir haben halt kleinen Raum gehabt. Aber die wollten was wissen von mir, die waren dabei. Ich hab das Feuer entfacht, sagt man, oder ich habe da was gestartet, gezündet und dann geht's weiter, das Rad am Laufen zu halten und nicht dann sagen, das ist ja gerade das Problem, verdammt, und jetzt bin ich in meiner Energie. Ja, nächste Woche, wenn's Neujahr ist, im Sommer fange ich an, wenn der Winter rum ist. Ja, ich muss erstmal abnehmen. Nein, direkt starten. Sofort auf einem kleinen Niveau, was bei dir aktuell möglich ist.
Sag mal, hast du jetzt irgendeine Hoffnung, dass irgendwas passiert? Hast du irgendein Signal mal bekommen, dass irgendjemand mal sagt, okay, Frau Hingst, lassen Sie uns mal reden?
Also die haben ja jetzt schon eine Pauschale gesagt mit 500 Euro. Was? Also es kam ein Entwurf, nachdem es jetzt in der Öffentlichkeit ist, an bei ihr Entwurf, organisierte Veranstaltung, deswegen muss ich gut überlegen, was ich da unterschreibe, organisierte Veranstaltung mit Lauftraining, Nordic Walking Training, Pauschale, 500 Euro, Jahresvertrag. Ja, was machen wir für nächstes Jahr? Verhandeln wir wieder 9 Monate. Dann hat sich das Umweltministerium gemeldet, ich möge mich doch bitte wegen Gestattungsvertrag melden. Wisst ihr, wenn ich jetzt da mich melde und schaff vielleicht eine kleine Pauschale oder 0 Euro, dann geht's immer noch darum, was passiert mit der Yoga-Dame? Was passiert mit den anderen Anbietern? Was passiert mit denen in Hessen? Ja. Das ist ein grundsätzliches Problem. Ich mache gerade richtig laut den Mund auf. Es kommen wenig Rückmeldungen. Bezahl doch einfach und wir müssen woanders auch Gebühren bezahlen. Ja, sowas kommt auch. Die meisten stehen wirklich im Wald, laufen die Leute rum, die jeden Samstag, Sonntag auch da sind. Das sind so 10, 20 Stück. Manchmal auch nur 3, wenn schlecht Wetter ist. Und die sagen, Frau Hingst, das machen Sie richtig gut. Sie sollen Miete zahlen für den Wald. Nee, ne, das gibt mir Stärkung. Und ich setze mich jetzt dafür ein, dass das geklärt wird in Rheinland-Pfalz, das soll in Hessen geklärt werden und am besten deutschlandweit weit geklärt werden.
Ja, wahrscheinlich ist das aber Landessache. Ja. Das ist wahrscheinlich Landessache. Wahrscheinlich sogar, ja, vielleicht sogar Kommunensache, weiß ich gar nicht genau. Welchen Rechtsanwalt hast du an deiner Seite oder welche Rechtsanwältin?
Ja, der Rechtsanwalt kostet sehr viel Geld.
Ja, ich weiß.
Genauso wie der Steuerberater sehr viel Geld kostet, wenn du mit ihm absprichst. Ja, musst du jetzt deine Bruttokurseinnahmen, die haben ja echt gesagt im Juli schon, ich habe eine Pauschale vorgeschlagen. Das wäre im Juni alles geklärt gewesen. Ich habe auch angerufen, ich habe eine Stunde telefoniert, ich habe eine lange E-Mail geschrieben. Bitte reichen Sie die Bruttokurseinnahmen ein von 2024, damit wir 25 berechnen können. Was muss ich da meine Bruttokurseinnahmen einreichen? Im November hieß es dann, da habe ich Landeswaldgesetz, Gebührenverordnung gibt es keine, nach Ermessen. Und dann habe ich gesagt, kann man dann mit meiner Pauschale, kann man das dann so machen, wie vorgeschlagen? Und ich habe sogar noch gesagt, oder ich kann einen Spendenaufruf machen als Gegenleistung, was ja auch toll ist. Mhm. Vielleicht tun wir da noch mehr erreichen, als entweder bei 10% oder jetzt mit so einer Pauschale. Nein, sie möchte gleich fair mit allen und sie versteht das jetzt gar nicht, warum ich da vehement dagegen bin. Deswegen ist mein Vertrag auch gekündigt worden. Weil wir die Verträge vereinheitlichen wollen. Vereinheitlichen heißt erstens gleiche Gebühr für alle und vereinheitlichen heißt für mich leichter machen, die Orga leichter machen. Ja, und nicht alles komplizierter, das schwerer, ja, willkürlich und individuell. Und jetzt merken sie das, was sie sich da ausgedacht haben, haben sie natürlich nicht überlegt. Das haben sie sich einfach in der Theorie so ausgedacht am Tisch wahrscheinlich, 10% und merken, das ist in der Praxis gar nicht umsetzbar und unfair auch gegenüber anderen Anbietern. Ja, also vielleicht ist es Kommune, mich würde es freuen, wenn der Oberolmer Wald und auch der Gonsenheimer Wald, weil das Problem, mich haben auch Leute angeschrieben, das gibt schon seit 10 Jahren, dass man im Gonsenheimer Wald in Mainz ja auch was bezahlen muss. Deswegen gehen die Anbieter entweder einfach rein und melden sich nicht an oder die Anbieter fahren dann woanders hin, nach Heidenfahrt, an Rhein. Oder sie machen es gar nicht, weil es viel zu viel Bürokratie und Aufwand ist und Kraft kostet. Und wenn ich jetzt mein Lauftraining an den Volkspark mache in Mainz. Erstens ist da viel, viel mehr los. Das sind im Sommer natürlich auch die Buggyfahrer, ältere Damen mit ihrem Rolli, das sind Picknicker. Also da müssen wir doch nicht den Volkspark nutzen, wenn es einen Wald einfach gibt. Und dann kommt vielleicht dann die Stadt und sagt, Parknutzungsgebühr oder wie ist es am Rhein unten? Der Rhein ist auch überfüllt. Da macht es doch keinen Sinn, ein Lauftraining zu machen. Man muss doch auch mal den Ansatz verstehen, auch wo ich sage, Moment mal, mit so einer Gruppe im Wald, erstens auch für die Gesundheit, die Füße, wenn man immer auf Betonlauf, Verlaufanfänger ist, ist halt auch nicht ideal. Wir machen nichts kaputt. Es gibt eine Möglichkeit für 0 Euro Gestattungsverträge. Also, das heißt, die Möglichkeit für Kleinunternehmer und Freiberufler auch in der Gesundheits- und Fitnessbranche geben. Und jetzt haltet euch fest, das Waldbaden ist auch gesundheitsfördernd und gegenüber anderen selbstzentrierten Entspannungsübungen achtsam gegenüber dem Wald. Heißt ja für mich indirekt, dass ich nicht achtsam gegenüber dem Wald bin, aber das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich hab gesagt, okay, dann tun wir auch noch am Start, am Ziel und während der Strecke mit dem Wald
noch mal kommunizieren
und einmal noch kuscheln und ein Küsschen geben und dann sind wir auch achtsam
aber,
im Wald.
Aber nicht so heftig umarmen, die Bäume, bitte. Also das ist schon lustig.
Das sind ja keine Argumente, wirklich. Das sind keine Argumente.
Womit sich Beamte beschäftigen können, ist schon. Ich bin jetzt nicht für so eine Grundkritik, ne? Ja, alle blöd und doofe Beamte und so weiter. Aber es gibt manchmal dann schon so Absurditäten. Das ist schon. Also wie gesagt, ich hatte das vorher noch nie gehört. Waldnutzungsgebühr. Ich wusste auch nicht, dass es Verträge dazu gibt. Weil ich meine, du sagst es ja richtig. Was ist denn, wenn du es auf die Straße verlegst, also ja, auf irgendwelche öffentlichen Straßen? Ja. Es gibt auch eine Straßennutzungsgebühr, ja. Es gibt natürlich auch eine Parknutzungsgebühr, ja. Ihr kennt das wahrscheinlich alle in größeren Städten, also hier bei uns in Köln, wachsen ja die Gruppen, die halt irgendwie von Urban Fitness oder, die wachsen ja wie Pilze aus dem Boden, wo unterschiedliche Sachen von Gymnastik über Zirkeltraining und so weiter angeboten werden. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das vereinzelte, exotische Menschen werden, die durch den Wald laufen und Huhu Wald rufen. Ja, also ja, so ist so es ja nicht. Ja,
so soll es ja auch sein. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken.
Ja, das ist alles in Ordnung. An der einen Stelle, hast du nicht zufällig einen Freund, der einen Wald hat?
Privatwald und dann ist es erlaubt.
Ja, ich hätte tatsächlich einen, aber der Wald ist leider in Bayern.
Mir wurde auch woanders schon ein Wald angeboten. Genau. Und das sage ich, es geht doch. Und es ging doch vorher auch. Also vorher war eine Leitung da und ein Förster da und die haben mit mir kommuniziert. Mit ein, zwei Telefonaten wurde das geklärt und die haben die Sache richtig erkannt, dass man da mit diesem Training kein großes Geld verdient und nicht groß was zur Seite legen kann, sondern das ist sozusagen kostendeckend. Und dann sollte es einfach nur unterstützt werden. Also ich bleib da jetzt standhaft und ich setze mich für alle, also zumindest hier im Oberalmer Wald und Mainz, ich weiß nicht, Rheinland-Pfalz, und das soll sich jedes Bundesland mal Gedanken machen, wenn für Gesundheit, dann soll man solche Sachen einfach genehmigen.
Ja.
Das, also es ist ganz einfach. Das, denke ich, seht ihr genauso.
Absolut.
Und jetzt gucken wir mal, wie es die nächsten Wochen ist. Ja. Also ich bin also jetzt ein bisschen bin ich jetzt so, weil ich gleich Personal Training habe in 10 Minuten.
Das ist alles gut. Wollte gerade sagen.
Aber du hast ein flammendes Plädoyer gehalten, vor allen Dingen für Bewegung. Und vor allen Dingen, was mir gefallen hat, fangt heute an. Fangt nicht nächste Woche an oder wenn es Frühling ist. Ja, also in
jeden Tag,
Köln ist natürlich schon wieder Frühling, die Sonne scheint, es ist wunderbar. Es ist ein bisschen früher am Tag, aber ansonsten ist es alles in Ordnung. Caro, vielen Dank für deine Zeit.
Absolut.
Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, deiner Begeisterung zuzuhören, ja, weil man sieht ja, dass das ein Herzensding ist, was du da machst. Ja,
Auf jeden Fall.
Machst du jetzt ja nicht, weil du sagst, ja, ich muss irgendwo Geld verdienen, sondern das ist schon ein Herzensding, ja.
Ihr findet die Caro natürlich auch in den sozialen Medien. Das heißt, wir werden auf jeden Fall deinen Insta-Account bei uns hier noch in den Shownotes zur Folge verlinken. Wir werden deine Website verlinken. Das heißt, falls ihr in der Gegend, was haben wir gesagt, Mainz und Wiesbaden, oder? So grob, das ist so dein
Tätigkeitsgebiet. Ja, Wiesbadener kommen auch.
Genau. Mhm. Oder falls ihr sie natürlich mal auch für ein Event einladen bzw. buchen wollt oder für ein Seminar, dann meldet euch sehr gerne bei ihr. Wir wollen dich nicht länger aufhalten. Vielen lieben Dank, Caro, dass du das möglich gemacht hast zwischen deinen Kursen heute Morgen schon, und genau, wir drücken die Daumen, dass sich die leidige Walddebatte noch zum Guten für dich hoffentlich wendet und für alle anderen natürlich auch, und genau, dir erstmal viel Spaß jetzt dann bei deinem Kurs, und euch zu Hause viel Spaß beim auch wie auch immer aktiv sein, im besten Falle draußen, und dann hören wir uns wie gewohnt in alter Frische nächste Woche wieder.